Herzlich willkommen zur neuesten Episode. Diese Episode ist die zweite Hälfte meines Gesprächs mit Thomas Armbrecht. Thomas ist Physiotherapeut, Sportwissenschaftler und arbeitet vor allem mit Fußballspielern aus verschiedensten europäischen Ligen. Neben den Themen Fußball, Evidence-Based Training, Evidence-Based Physiotherapie reden wir auch noch über eine ganze Reihe weiterer Themen rund um das Thema Training, Physiotherapie und Sonstiges. Viel Spaß bei der Episode. Weiter geht's. Thomas, Teil 2. Teil 1 haben wir ausgiebig über Fußball, über Jeff Bezos Buch, The Everything Store oder Allesverkäufer auf Deutsch.
Hast du auf Englisch gelesen?
Ja, ich hab's auf Englisch gelesen. Und dann auch das große Thema Evidence-Based versus praxisorientiert. Ja. Auch da, ich denke, das Fazit von uns beiden ist, das Evidence-Based ist ganz gut, wenn es tatsächlich zu Mehrwert in der Realität führt. Aber die Theorie oder die Wissenschaft ist halt doch massiv limitiert aus verschiedenen Gründen. Und wir beide sind Praktiker. Das heißt, wer in der Praxis Erfolge produziert, der hat im Zweifel recht.
Ich verstehe es auch gar nicht. Ich habe einen Patienten gehabt. Hallo erstmal. Man ist so drin, wenn man mehrere Folgen hintereinander aufnimmt. Hallo erstmal, ja, vielen Dank, dass ich diese Woche nochmal da sein darf. Ich hatte jetzt einen Patienten, ich habe jetzt verpasst, dir in der Pause ein Foto von dem zu zeigen, das zeige ich gleich nochmal. Kennst du das Video von diesem indischen Jungen, der zum Chiropraktiker nach Australien geht?
Nee.
Okay. Das ist ein Junge, der hat sich die Nervenwurzel eingeklemmt und das Ganze hat sich so entzündet, dass er überhaupt nicht mehr laufen kann. Er läuft nach vorne gebückt und er sieht aus wie ein Behinderter. So dieser klassische, in Frankfurt sieht man das ganz oft, ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist, auf der Zeil, mitten in der Innenstadt siehst du immer die Kerle mit so Krücken und die so total verbuckelt und verkrüppelt rumlaufen. Du denkst dir, ach, der arme Behinderte. Der ist aber nicht behindert, sondern der ist in diese massive Schonhaltung gekommen und der hat dann, wollte sich schon umbringen mehrere Male, weil er nicht mehr schmerzfrei schlafen kann, er kann gar nicht mehr schlafen. Und sein Vater fliegt diesen 17-Jährigen dann am Ende aus den USA nach Australien. Und der Chiropraktiker korrigiert ihn und hilft ihm und richtet ihn komplett auf. Und am Ende ist es ein ganz normaler Junge, wie er es schon immer gewesen ist. Das ist ein Video, wenn ihr das interessant findet, sucht mal, googelt mal, Chiropractic Australian Indian Kid oder so. Dr. Ivan heißt er, glaube ich. Aber googelt mal lieber Chiropractic Indian Kid. Das sind Videos, habe ich sehr, sehr früh in meiner akademischen Laufbahn gefunden. Das ist schon sehr, sehr alt. Und da habe ich wirklich gedacht, wow, Wahnsinn. Was der Typ macht, der verändert, der rettet wirklich ein Leben. Und das fand ich so beeindruckend und da auch zum Thema, wahrscheinlich ist es nicht 100% evidence-based, was er macht, aber dieser Junge kommt von einem Behinderten zu einem ganz normalen und die dokumentieren halt so 10 Appointments, da wird dann so ein bisschen geguckt, was gemacht wird und so, ist so ein 10-Minuten-Video. Mega krass, zeige ich dir gleich. Und ich hatte letztens einen Patienten, der kam in den Anfangszügen genau wie dieser indische Junge. Dieser Kerl stand da und war, das sah aus, als ob da 300 km/h Windstärke von rechts kommen, völlig zur Seite gelehnt, völlig verdreht und verkrüppelt. Und der hatte sich beim Sport eine Blockade geholt, verletzt und wurde immer schiefer. Und das Krasse ist, der konnte kaum laufen. Ich zeige dir Videos, ich habe das alles dokumentiert und ich schwöre, das wird die größte Social-Media-Bombe auf meinem Kanal, wenn das Ding hochgeladen wird. Dann werden die Leute denken, fuck.
Physio before and after 2.0.
Genau. Also das ist wirklich wie bei dir die Bilder, wo die Leute denken, wow, was hat der Typ sich jetzt verändert? Ist es bei mir auch, das Ding wird auf jeden Fall eine Bombe. Kann ich jedem Physio auch nur empfehlen, wenn ihr wirklich gute Before and Afters produziert, ist glaube ich auch dein Tipp immer.
Ja, das ist ein Tipp, den ich regelmäßig bei meinem Business-Seminar, wenn Physiotherapeuten da sind, wo ich sage, okay, Vorher-Nachher-Bilder, die Bodybuilding-Magazine haben damit angefangen, für die breite Masse in den letzten 10 Jahren ist deutlich mehr sichtbar, so Vorher-Nachher-Transformation, als in der Physiotherapie. Es ist, ne, du musst Fortschritt verbildlichen, um ihn greifbarer zu machen. Und für Physiotherapie wird das viel zu selten gemacht.
Was ich bei dir krass fand, wenn man sich bei dir die Vorher- und Before-and-After-Bilder anschaut, dass du ganz viele Kunden hast, die schief waren, wo die Halswirbelsäule schief stand oder. Oder auch, also ich habe einen sehr therapeutischen Blick, wo man im Lendenwirbelbereich sieht, da steht so ein bisschen schief. Und auf dem After-Bilder eigentlich alle Kerzengerade.
Da hatte ich dich besser geworden, ja.
Also deutlich besser. Da hatte ich dich doch in dem ersten Seminar, als wir uns kennengelernt haben, auch gefragt, Wolfgang, machst du irgendwas mit denen? Und du hast gesagt, nee, Training. Und das war
Therapie, ja, direkt.
Genau.
Wenig bis nichts.
Genau. Und das war aber für mich auch dieses, ja, super, ja, Krafttraining. Mhm. Was ich sagen wollte ist, ich habe diesen Typen in einem Treatment, das wirst du sehen, das war jetzt relativ aktuell, 14. Juli kam er, 16. Juli beschwerdefrei. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, ein einziges Treatment, zeige ich dir gleich, ja, nach diesem Podcast. Und da denke ich mir dann auch, ist das jetzt evidence-based? Nein. Du musst wissen, was du tust. Du musst wirklich wissen, was du tust, weil der Kerl hat Todesschmerzen. Du legst den hin, du baust gewisse Ebenen bei Gelenken auf und du bringst ihn in eine Position, wo der wirklich schreit und sagt, fuck. Und dann musst du wissen, okay, das ist jetzt das Richtige für ihn. Und jetzt gibt es noch einen Ruck oder ich schmeiße mich gleich auf den, obwohl der schon vorher Schmerzen hat. Da musst du wirklich wissen, was du tust. Aber evidence-based.
Das ist auch der Punkt, wie definiere ich evidence-based? Klassischerweise ist er evidence-based quasi basierend auf wissenschaftlichem Beweis, während man natürlich auch argumentieren kann, wenn du ein Video hast.
Ja.
Das ist Beweis.
Ja.
Somit ist es Evidenz und damit ist so ein Video evidenzbasiert. Du kannst nachweisen, dass du diesen Fortschritt hast. Und damit ist es an dem Punkt, an dem es nachgewiesen ist, hat auch einmal mit mir diskutiert, Bevor-Nachher-Bilder, dass ja meine Vor-Nachher-Bilder nicht realistisch wären. Und da ist natürlich mein Punkt, okay, realistisch sind Fotos.
Ja.
Und damit ist es real und was real ist, ist realistisch.
Ja.
Ist es normal? Nein. Ist es machbar? Definitiv. Hier ist der Beweis.
Ja, ganz genau. Ich zeig's jetzt. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber schon mal, so stand der Kerl da. Krass, oder?
Kriege ich ja schon Rücken- und Schulterschmerzen, wenn ich ein bisschen anschaue.
Total, oder? Als würden da 5 Knoten von rechts Wind kommen. Jetzt guck, pass auf. So stand der von hinten. Ich zeige ihm Wolfgang gerade ein Bild, wie er wirklich völlig verkrüppelt dasteht. Und, ein Foto kann man ja auch ein bisschen faken, habe ich noch ein Video. So läuft der Kerl.
Was war die Ursache?
Nervenwurzel eingeklemmt und dann kompensiert der Körper brutal. So siehst du das Video?
Ja, ja, ja.
So, und wenn du jetzt guckst, oben 14. Juli, so, und jetzt zeige ich dir, kam er am 16. Juli zurück und läuft
crazy,
mehr oder weniger komplett gerade, ganz normal, keine Schmerzen. Und 16. Juli auch das Foto, gibt noch ein Foto. Ich glaube, wenn ich das Ding hochlade, also ich habe
Fotos nebeneinander.
Genau.
Und dann, wenn du eins rüberswipest, das Video.
Genau. Ich habe es ein paar Kunden schon gezeigt und da hat wirklich jeder auch fachfremd gesagt, Wahnsinn, wie der aussieht. Das große Problem ist, oder warum passiert das? Es ist eine kleine Blockade, aber der Körper hat verschiedene Grundprinzipien, nach denen er sich organisiert. Einmal versucht er, die Augenlinie komplett horizontal auszurichten. Mhm. Das hat damit zu tun, dass im Innenohr das Gleichgewichtsorgan liegt. Und ich weiß nicht, hatten wir das schon mal besprochen bei dir im Podcast? Nee, ne? Okay, falls nicht, könnt ihr jetzt einfach skippen, aber der Körper versucht, die Augenlinie zu horizontalisieren. Ich habe Röntgenbilder von einer Patientin, das sieht man in Fortbildungen, die ich gebe, ganz geil. Da siehst du, die Lendenwirbelsäule, die hat eine brutale Skoliose und hat schon eine Aufrichtungsosteotomie gemacht bekommen. Das heißt, sie hat Stäbe in die Wirbelsäule gesetzt bekommen, um sie aufzurichten. Und du siehst, die Lendenwirbelsäule ist schief, die Brustwirbelsäule ist schief, die Halswirbelsäule ist schief, der Kopf kerzengerade. Die hat Brackets von einer festen Zahnspange, da kannst du eine Wasserwaage anlegen, kerzengerade. Alles unten drunter, so rum und gemurrer. Der Körper versucht wirklich, die Augenlinien zu horizontalisieren. Und er hat verschiedene Grundprinzipien, wie zum Beispiel Ökonomie. Der Körper versucht immer ökonomisch zu arbeiten. Warum baut der Körper Muskeln ab, die er jemals aufgebaut hat? Ich konnte schon mal 220 heben. Warum kann ich es heute nicht mehr? Ich konnte es doch schon mal. Weil der Körper ökonomisch ist. Der merkt, der Typ hebt nicht mehr schwer. Brauche ich nicht, werfe ich raus. Genau. Ich speichere es mal irgendwo hinten ab. Es kommt schneller wieder. Aber es ist nicht dauerhaft präsent. Und das Dritte ist, der Körper versucht, möglichst komfortabel durchs Leben zu kommen. Das heißt, hast du Schmerzen zum Beispiel durch die Einklemmung oder durch Schmerzen im rechten Beckenbereich, dann sage ich, okay, wenn ich meine Schrittlänge anpasse, wenn ich meine Bodenkontaktzeit anpasse, wenn ich die Muskelspannung hier und da verändere, dann ist das Problem möglichst komfortabel. Dann habe ich möglichst wenig Schmerzen. Top, das lasse ich jetzt so. Das führt dann wieder zu Problemen in anderen Bereichen und so schlängeln sich dann die Probleme. Ich habe Leute, die kommen zu mir und die sagen, wenn ich sage, und was kann ich für dich tun? Sagen sie, ich bin ein Wrack, mir tut alles weh. Und dann fängst du an rauszuklingen, was war denn als erstes und dann, wie kam es denn weiter? Du musst diese Krankengeschichte wirklich von Anfang an anfangen. Und da kriegst du super Ergebnisse. Also der Typ, und das, du hast jetzt das Video gesehen, du hast diesen massiven Unterschied gesehen. Wenn so ein Kerl keinen direkten Zugang zu jemandem hat, der das Problem analysiert und lösen kann, ist meine Meinung oder ich vermute, dann war es das. Wenn der Typ ein halbes Jahr so in diesen Dysfunktionen hängt und es wird ja schlimmer mit der Zeit, das ist jetzt 5 Tage alt gewesen, das wurde immer schlimmer, dann kriegst du den da nicht mehr raus. Das ist so krass. Ich hatte mal einen Typen, boah, der war 41, als er zu mir kam, ist mittlerweile 10 Jahre her. Und der konnte sich noch genau daran erinnern, dass ich bin mir jetzt nie sicher, ob ich das alles im Podcast bei dir schon mal erzählt habe. Weil dann gebe ich Fortbildung und so und dann erzählt man so Stories auch manchmal. Okay, der hatte in der großen Pause in der Schule, als er 15 war, also auch okay, 20, 30 Jahre her, hatte der Kerl einen Seitfallzieher gemacht auf dem Pausenhof und hat am Ball vorbeigetreten. Auf dem Betonboden. Genau, auf dem Betonboden, Seitfallzieher, hat am Ball vorbeigetreten und ist dann aufgekommen und hat gemerkt, scheiße, ich stehe schief. Also der stand schief. Der hatte keine Schmerzen, aber der hat gemerkt, so von diesem Seitfallzieher in die Luft hat er gemerkt, so, oh, mein Becken steht schief, stand nicht mehr gerade. Dann ist er zum Arzt gegangen, 30 Jahre her, und hat gesagt, Herr Doktor, ich habe das Gefühl, ich habe hier geschossen, jetzt bin ich komplett schief. Und der Arzt hat gerönt und hat ihn abgetastet und es war nichts gebrochen, man konnte keinen Schmerz provozieren. Dann hat er gesagt, Junge, mach halt Pause, spiel keinen Fußball, das wird schon. Und der Typ kam zu mir, 20, 30 Jahre später, komplett schief. Der sah aus wie Klaus Kleber von den Nachrichten, wirklich vollkommen schief. Tinnitus gehabt, Migräne gehabt, der hat nur Schmerzen am ganzen Körper gehabt. Und dem konnte ich gar nichts tun. Ich konnte ihm nicht helfen, weil das Problem so lange besteht, dass du es einfach gar nicht mehr aufgebrochen bekommst. Der läuft seit 25 Jahren, ist er damals mit diesem Problem rumgelaufen. Das kriegst du nicht mehr irgendwie positiv beeinflusst. Deswegen ist es wichtig, dass sowas nach so einer primären Dysfunktion zeitnah korrigiert wird. Und da sind wir wieder im Thema, kennst du jemanden, der das kann? Hast du zeitnah Zugriff drauf? Ein Riesenproblem.
Ja, gute Physios oder gute Therapeuten gibt es nicht viele. Ja. Und dann bei denen, die gut sind, einen Termin zu bekommen.
Der Kerl war ein Freund von mir. Deswegen ging's. Ja, ja. Ja. Ich sage das nicht so gerne dazu, weil man dann immer denkt so, ah, das ist irgendwie gefaked. Das ist ein Freund von mir, der trainiert auch bei mir und hat aber eine Zeit lang nicht trainiert, war im Urlaub und da hat er sich dieses Ding zugezogen. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass.
Was macht dein Training, Thomas? Ist leichter geworden.
Ich bin 10 Kilo leichter geworden, seitdem wir uns kennen. Ich fahre viel Rennrad. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen, habe ich mit Krafttraining angefangen. Ich mache im Moment so ein bisschen Bodybuilding, lastigeres Training, das heißt mittlere Intensität, hohes Volumen, viele Wiederholungen. Was ist viele Wiederholungen, aber du weißt, was ich meine. 8. Genau. Jetzt nicht bis 15 Wiederholungen, aber halt so ein bisschen auf Muskelaufbau. Ich weiß, sonst war ich so, bin ich so in Richtung Kraft-3-Kampf gegangen, aber wirklich ganz amateurhaft und hobbymäßig. Ich habe 165 für eine tiefe Kniebeuge gehabt, 220 für Kreuzheben und Bankdrücken, da reden wir gar nicht drüber. Weil ich es einfach wissen wollte. Ich glaube, dass du als Therapeut oder als Trainer besser wirst, je mehr Primärerfahrung du hast. Genau, deswegen versuche ich, Kampfsport habe ich ein Jahr gemacht, Basketball wurde ich deutscher Meister im Jugendbereich, Jugendnationalmannschaft, habe viele, viele, viele Bewegungserfahrungen, spiel Golf, fahr Rennrad, habe Tennis 10 Jahre gespielt, Krafttraining, da auch verschiedene Sachen, wie gesagt, mal schwer gehoben, mal in Richtung Bodybuilding, dass ich einfach viel, viel, viel lerne. Ja. Du auch, du trainierst so viel Bodenkampf im Moment. Bringt dir der Bodenkampf, bringt er dich als Trainer weiter oder ist das reines Hobby?
Ja.
Warum?
Es erlaubt, Gedanken zu sortieren.
Eher mental
also,
dann,
also,
oder?
Ja, also konzeptionell, Bodenkampf, Jiu-Jitsu ist ja für mich, ich sage, ich trainiere mehr auf dem Sofa als tatsächlich auf der Matte, indem ich versuche, Abläufe zu verstehen und dann Abläufe zu strukturieren und dann einfacher zu entscheiden zu können, was mache ich, wie und wann. Mhm. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, wenn du ein Trainingsprogramm schreibst, du versuchst ja auch im Endeffekt eine Festplatte zu haben, innerhalb dieser Festplatte, du möglichst einfach zurückgreifen kannst, um zu entscheiden, das war das aktuelle Trainingsprogramm, so lief dieses Trainingsprogramm, was ist der nächste Schritt? Exakt das Gleiche passiert ja auch, wenn du ein Seminar gibst. Die Grundidee ist, okay, was ist das Thema, was will ich vermitteln, wie vermittle ich das? Und dann da möglichst einfach in diesem quasi Sammelsurium einen klaren, zielorientierten Weg zu haben. Und da ist definitiv Jiu-Jitsu, Grappling, ne? Bodenkampf sowas, das mir da viel hilft, um zu verstehen, okay, in folgender Position, nicht welche Technik muss ich machen, sondern in folgender Position ist das grundsätzliche Ziel das hier. Quasi mehr GPS, weniger klare Weganweisung.
Cool. Ja, ich bin mit viel am Rennrad fahren. Du schmunzelst. Du kommst selber vom Laufen. Du hast gar nicht die Credibility, mich hier auszuschmunzeln. Ja. Warum hast du jetzt geschmunzelt? Nee, sag.
Aber meine ausführliche Erklärung zur konzeptionellen Entwicklung von Jiu-Jitsu-Game und du warst so, cool, okay, ich war Fahrrad.
Soll ich dir sagen, warum ich ausgestiegen bin? Weil du hast GPS gesagt und ich war gerade so, was meint ihr mit GPS? Und dann habe ich überlegt,
Navigationssystem.
So, ja, das kam mir dann auch. Aber als erstes war so, hey, was meint ihr mit GPS? Aber es war so, GPS, was ist das? Ist das irgendein Griff? Ich war zu tief drin und danach war ich komplett raus. In Lagos, da bin ich immer in Portugal mit der Speedskating-Nationalmannschaft, eigentlich immer im Februar. Und da ist dieses Shinobi-Gym. Ja. Genau, das ist von einem der Trainer von Conor McGregor. Das wusste ich nicht, aber als ich Kampfsport gemacht habe, habe ich dann in Lagos gegoogelt, wo kann ich das machen. Und das ist ein Gym, das ist so winzig und so klein, das findest du nicht. Es hat zwar einen Google Maps-Standort, aber du musst über verschiedene Privatterrassen quasi drüber gehen, um zu diesem Eingang zu kommen. Das heißt, wenn du da noch nie warst, wirst du es niemals alleine finden. Es ist unmöglich. Du würdest denken, okay, du musst also quasi Hausfriedensbruch begehen, um zu diesem normalen Eingang zu kommen. Und da müsstest du eigentlich mal in Wolfgang. Es ist eigentlich ein geiler Exit für dich, weil du hast Sonne, Strand. Da ist ein super geiles Gym von einem ehemaligen Bodybuilder, auch in Lagos. Da habe ich trainiert. Auch ein Sammelsurium an geilen Krafttrainingsgeräten. Der Typ super freundlich. Und auch, wie du selber vorhin gesagt hast im Zwischengespräch, da hast du ein paar von Gym 80, dann hast du von allen möglichen Herstellern quasi so das Beste. Nicht eine Linie straight durchgezogen, sondern geguckt, was ist wirklich sinnvoll. Musst du hin, Lagos, wirklich gut. Ich habe Conor McGregor, das erste Mal, als ich da war, um 3 Wochen verpasst. Hat er gesagt, so, und die trainieren alle da. Also da sind auch sau viele Fotos und Videos. Das ist so eine kleine Gruppe, das waren, glaube ich, eine alte Squash-Halle, die genommen haben und haben da Matten reingezogen, haben da 2 Trainingsräume und du rollst dann auch mit Conor McGregor. Da gibt es dann nicht so irgendwie das Profitum, wahrscheinlich hat er auch noch Individualtraining, aber der trainiert da auch mit den ganzen Leuten, die da sind. Fuck, stell dir vor, ich hätte mit Conor McGregor gerollt. Wärst du neidisch gewesen? Bisschen
geplättet. Ich doppelt so viel wie er.
Ja, ich hätte keine Chance. Keine Chance. Hättest du eine Chance mit deinem Gewicht gegeben? Nee.
Also schon ein Unterschied zwischen technischer Finesse und Körperlichkeit und gerade Jiu-Jitsu, die Grundidee des Jiu-Jitsu ist ja jemand, der dir körperlich massiv überlegen ist, trotzdem aufgrund technischer Finesse zu besiegen. Ja. Und gerade in so einem Sport wie Jiu-Jitsu, die Level sind relativ hoch. Ja, also die Unterschiede zwischen den einzelnen Level sind relativ hoch. Die Unterschiede zwischen, in jedem Sport ist der Unterschied zwischen Anfänger und Elite hoch. Aber gerade im Jiu-Jitsu ist es ist nicht nur hoch, sondern auch weitestgehend unabhängig von Körpergewicht und Kraft. Ja. Also wenn du eine gute Frau hast, die 50 Kilo wiegt und du wiegst 120, du hast keine Chance, Punkt. Ja. Egal wie du das argumentierst. Ich habe auch schon mit Jungs gerollt, die deutlich besser waren als ich, die 60 Kilo gewogen haben. Und ich wiege einfach Punkt das Doppelte.
Ja.
Keine Chance. Du kannst ein bisschen Gewicht verwenden und sie einfach mal kurz so wegbank drücken.
Ja.
Dann kommen sie wieder.
Oder wenn sie auf dir sitzen, kannst du sie so mal leichter irgendwie abwerfen.
So ein bisschen Bank drücken, sie liegen auf dir drauf.
Ja, genau.
Machst du so einen kleinen Bankdrückwurf, dann fliegen sie kurz weg. Ja.
Aber das war auch mein allererstes und wahrscheinlich auch wichtigstes Learning, was ich aus einem Jahr MMA-Training hatte, ist, es kommt 0,0 auf die körperliche Größe an. Also, weil ich bin 2,04 Meter, 110 Kilo und ich hatte zum Teil keine Chance gegen, wie du sagst, 60 Kilo Männer. Und das war echt krass, wenn du denkst, okay, also wir gehen jetzt nicht feiern oder so, aber mit 18, wenn du ein 18-jähriger Typ bist und du gehst in den Club und du bist 2 Meter und denkst dir, ja, okay, wenn der mich jetzt anmachen würde, kein Problem. Das bringt dir gar nichts. Also das Learning war so, egal wer das ist, egal wie er aussieht.
Wenn er technisch kompetent
genug ist. Genau, hast du keine Chance. Das ist wirklich brutal.
Wahnsinn. Aber natürlich dann, wenn du groß bist, untechnisch kompetent.
Hast du da Vorteile beim BJJ?
Ja, definitiv.
Ich hätte jetzt gedacht, vom Hebel.
Lange Arme, lange Beine sind, was Kontrolle angeht, schon ein Riesenvorteil. Gerade eine der Dinge, die ich verstanden habe in den letzten Monaten, ist, jemand, der schon mal BJJ gemacht hat, eins der Dinge, die die meisten in ersten Trainingseinheiten merken, ist, der Oberkörper ist platt danach. Mhm. Viele sind auch der Meinung, dass Jiu-Jitsu oberkörperdominant ist. Ich widerspreche dem. Jiu-Jitsu auf unterem Niveau ist oberkörperdominant, weil viel gehalten wird, gegriffen wird und ist viel armlastig. Mhm. Auf hohem Niveau ist Jiu-Jitsu beindominant. Und zwar in dem Sinne, dass du deine Beine benutzt, um den Gegner zu bewegen, um den Gegner festzuhalten. Mhm. Und da ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du lange Beine hast. Ja.
Denn, aber ich komme schlechter in, aus manchen Positionen rein oder raus, oder?
Klar. Ja, aber der Kontrolle wegen sind lange Beine ein großer Vorteil. Siehst du auch auf höchstem Niveau. Die beiden gefährlichsten Grappler, die es aktuell gibt, sind beide, die relativ lange Beine im Vergleich zu ihrem Torso haben. Hm. Das sind beide um die knapp 1,90 Meter. Hm. Ja. Also lange Beine, lange Arme. Natürlich auch der lange Arm. Ja, wenn der Cowboy ein Lasso hat, das ein bisschen länger ist, ist es einfacher, die Schlinge um den Hals der Kuh zu ziehen. Und auch so, wenn du lange dünne Arme hast und lange dünne Beine, ist das Thema Kontrolle ein viel einfacheres. Gepaart natürlich gerade im Grappling ein hohes Maß an Flexibilität, Mobilität ist ein Vorteil. Also wenn du Körpertypen anschaust, selbst in unteren Gewichtsklassen, wir haben lange Extremitäten in Relation zum Torso. Mhm.
Kennst du aber so Körpertypen, ist jetzt auch nicht evidence-based, die brutal aussehen, aber eigentlich weich sind, zu rollen oder zu kämpfen. Kennst du das? Beim Basketball gab es Spielertypen, ich erinnere mich an einen Spieler, der war eigentlich ein Bodybuilder. Der war eine Kante, der sah aus wie gemeißelt. Wenn du aber gegen den gespielt hast oder gegen den gerannt bist, war der weich. Und dann erinnere ich mich an einen Basketballer, der kam aus Breitengüßbach. Ich weiß nicht, wie er hieß. Total geiler, netter Typ. Der war total dünn, aber der war einfach nur, es hat immer wehgetan. Wenn du gegen den gelaufen bist, hat immer wehgetan.
Der Trainer, mit dem ich primär arbeite, war auch schon Gast im Podcast, Nico Penzer, ist der erfolgreichste Grappler in Deutschland, erfolgreichste Jiu-Jitsu Black Belt in Deutschland. Der wiegt 100 Kilo, du rollst mit dem, du denkst, er wiegt 70.
Ja, ne?
Und da hast du andere, die wiegen 90 und du denkst, fuck, er wiegt 120 Kilo. Ja. Ist auf der Waage 10 Kilo leichter, aber fühlt sich einfach 30 Kilo schwerer an.
Aber ist ja dann eigentlich ein Nachteil für ihn, oder? Wenn er 100 wiegt und fühlt sich irgendwie 70, eigentlich ist es doch besser, wenn du ganz eng bist, oder?
Wenn du mit ihm rollst, denkst du nicht, dass ein Nachteil für ihn ist. Es ist, ja, Nico ist die Schlange. Und seit er 100 Kilo ist, ist er nicht mehr die Schlange, sondern die Python.
Ja, ja, okay.
Es ist so viel Technik, es ist keine Frage von Kraft und Druck, sondern er lässt dich kommen und dann kommt die Schlange von unten und sie schlängelt sich um dich rum, und an dem Punkt, an dem merkst du, oh oh,
ja, dieses
zieh, so, zieh zu und dann ist Game Over.
Dieser Moment, wenn du merkst so, ah, oh, fuck, so, ah, oh, jetzt ist das Bein, kriege ich da nicht mehr raus. Ja, oder so, ah.
Oh,
ja.
Jetzt ist vorbei.
Ja, genau. Oder denkst du so, ah, okay, läuft und auf einmal, oh, fuck, nee, das wollte er.
Ja, also ich denke, wie du rollst in jedem anderen Sport, du hast verschiedene Typen, die einen Sport unterschiedlich spielen, ob es jetzt im Basketball ist, ob es jetzt im Handball ist, ob es jetzt im Fußball ist und natürlich auch im Kampfsport, du hast unterschiedliche Typen und wenn du jemand recht feines technisches hast, der wiegt 100 Kilo, wiegt sich nicht so, fühlt sich nicht so an, ist aber trotzdem ist der erfolgreichste deutsche Black Belt aktuell. Ne? Ist Top 10 in der Welt bei IBJJF, No-Gi gerankt, Top 20 mit Gi.
Du kämpfst immer No-Gi?
Immer No-Gi.
Ja?
Ja, diese Nostalgie. So Oldtimer fahren, da habe ich keine große Begeisterung für.
Ja? Aber du fährst so einen Oldtimer, oder?
Nein, bei weitem nicht. Nein, also Gi ist für mich uninteressant. Ja. Ich denke, die Tradition, also Gi, Kimono, dieser klassische Anzug, der in japanischen Kampfsportarten, wie zum Beispiel Jujutsu oder Judo, üblicherweise verwendet wird, ich sehe da keinen Punkt für.
Das Problem ist, weißt du, wenn du in den Club gehst und einer macht dich an, hat der wahrscheinlich kein Gi an.
Ja. Außer auf dem Weihnachtsmarkt,
mit da Gi, ist die Jacke. Aber nur, wenn der mit dem weißen Bart dich anmacht. Ja. Mit Gi kommst du nämlich nicht in den Club rein.
Also ich verstehe dieses Traditionselement, aber ich denke, gerade wenn wir Kampfsport heute anschauen, vor 20, 30 Jahren, da hat jemand Kampfsport angefangen wegen Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme. Das, wenn du, ne? Heutzutage ist aus meiner Sicht der Nummer 1 Faktor, warum jemand mit Kampfsport beginnt, die UFC.
Ja.
MMA ist so riesig und natürlich ist No-Gi Grappling, also quasi Jiu-Jitsu ohne einen Anzug, mit einem T-Shirt und kurzer Hose, deutlich näher am MMA als
mit Gi.
Plus mit Gi, du brauchst mehrere Gis, die müssen, ne?
Ja.
Das ist viel zu viel Aufwand. Plus mit Gi ist es deutlich mehr Greifen.
Ja.
Was auch für die Hände nicht. Plus ja. Mit Gi ist auch ein komplett anderer Sport.
Ich finde, mit Gi, da reißt du immer hier ja. Die gesamten, die Finger, also die, was ist das, Fingerkuppenrückseite oder was? Ist immer aufgerissen. Das ist so eklig. Als ich MMA gemacht habe, ich hatte immer diese Verbrennungen hier auf der Großzehe von diesem Ringerschritt. Ich weiß nicht, ob du das, weißt du, was ich meine? Wenn du so stehst und dann machst du das Knie auf den Boden und ziehst das andere Fuß hinterher, genau. Und halt diese Verbrennung hier. Das ist krass. Aber seitdem weiß ich auch, worauf man achten muss, wie man Kampfsportler erkennt. Also einmal da dran, hier dran und Ohren. Genau. Und vielleicht noch ein bisschen Nase. Ja. Weil hier ein Buch liegt, Wolfgang, direkt neben dir. Habe ich mich gefragt, hast du in einem deiner Podcasts schon mal Buchempfehlungen ausgesprochen?
Gelegentlich erwähne ich mal ein Buch. Ich hatte mir sogar ganz am Anfang kurz überlegt, quasi als ein Segment des Podcasts Buchempfehlungen zu machen.
Ja. Ich werde ganz oft gefragt, auf Instagram werde ich ganz oft gefragt, sag mir mal die Top 3 Bücher, die du empfehlen kannst.
Dann ist meine Gegenfrage immer, zu welchem Thema?
Schon mal sehr gut, dass du so viel gelesen hast, dass du. Was sind die Top-Bücher, die man als Trainer gelesen haben sollte, die du jedem Trainer empfiehlst?
Also grundsätzlich würde ich empfehlen, lies keine Bücher zu Training.
Ja.
Okay. Mit der Anmerkung, lies keine Bücher zu Training, die jünger sind als 1990.
Okay. Also
wenn du Bücher über Training liest, lies Bücher, die vor 1990 geschrieben wurden. Ja. Denn statistisch gesehen, alles, was nach 1990 geschrieben wurde, ist Zeitverschwendung.
Ja. Ich habe drei gute Sprüche auf Lager, aber ich lasse sie weg. Ja.
Mindestens einen. Ja. Sag.
Aber das Buch, das ultimative Schlingentraining, kam doch erst 2000.
genau auf dem Niveau sind wir. Ernährung, wenn du einen grundsätzlichen Überblick willst, sind so zwei Bücher. Also grundsätzlich
ist ganz kurz, kein das Buch. Das war das Buch von Marcel Doll und ich wollte Marcel jetzt einfach nochmal lieb grüßen. Der Seitenhieb war humoristisch und weil ich auch ein Riesenproblem habe, einen guten Spruch nicht zu sagen. Ja. Es tut mir leid. Ja. Okay, sorry.
Schlingentraining für Hypertrophie war das zweite Buch dann.
Weiß ich nicht. Ist Hypertrophie mit Schlingentraining möglich, Wolfgang?
In Theorie schon.
Ja.
Aber in Praxis.
Ich habe angefangen zu lesen, weil ich das größte Problem hatte, oder das größte Problem, was ich bei mir selber gesehen habe, war nicht das fachliche Know-how. Da hatte ich ja viel mehr als die Leute, die zu mir kamen. Ich hab angefangen, mit Leuten zu arbeiten bei einem Personal Trainer. Und da war die Hauptkomponente Personal Training. Die Therapie war eine Nebenkomponente, die häufig ins Spiel kam, wenn die Leute Probleme hatten oder so Eingangscheckmäßig, dass man gesagt hat, hier, ich untersuche dich mal und guck mal und dann schauen wir mal, dann machen wir das Warm-up zum Beispiel. 5 Minuten für deine individuellen Probleme, danach gibt es gleiches Krafttraining. Dann hatten sie das Gefühl, okay, sie werden noch individueller abgeholt. Fachlich war ich ja viel weiter als die Leute, die meine Expertise eingekauft haben, aber wer sind die Leute, die meine Expertise eingekauft haben? Leute, die es erstmal leisten konnten. Wer sind die Leute? Ärzte, Anwälte, Notare, Bauunternehmer, Selbstständige. Ja, und das sind Menschen 40 Jahre aufwärts, ich würde sagen im Schnitt 50. Und dann stand ich als 23, 24-Jähriger da und habe auf einmal gecoacht. Und du hast ja viel schwieriger als der Satz, ist ja zum Teil die Satzpause. Was erzählst du diesen Leuten? Was für ein Takeaway gibst du diesen Leuten mit? Welchen Mehrwert außer die korrekte Übungsausführung hast du? Und das ist, glaube ich, im Personal Training, du bist ja mittlerweile im Coaching, hast aber auch sehr erfolgreich Personal Training gegeben, glaube ich, eines der größten Probleme, dass du keinen zwischenmenschlichen oder Mehrwert liefern kannst, außer dem fachlichen. Und deswegen waren alle Bücher, die ich gelesen habe, eigentlich Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Psychologie und zur Wirtschaft. Wie siehst du das?
100%.
Ja?
Also ein wichtiger Punkt ist natürlich, Personal Training ist persönlich. Die Satzpause abzukürzen, wenn wir einfach nur Zirkeltraining machen, ist nicht die Lösung für längerfristigen Fortschritt. Das heißt,
und Bindung.
Persönliche Bindung. Das heißt, du musst irgendwo Themen finden, über die du dich unterhalten kannst, mit den Kunden, mit denen du arbeitest. Natürlich dich konstant immer nur über Training, Ernährung zu unterhalten.
Das glauben aber auch viele Trainer, ne?
Willst du als Trainer auch nicht.
Ja.
Und das will der Kunde auch nicht.
Aber viele Trainer glauben, naja, der kauft jetzt meine Expertise ein. Ich muss jetzt eigentlich die Stunde ja pick und pack mit allem voll machen. Ich musste mir jetzt erklären, pass auf, wir machen jetzt die Kniebeuge, weil die hat einen riesen Vorteil gegenüber den anderen Kniebeugen.
Fuck, die meisten Kunden sind so, okay, ich komme hierher, dass mir gesagt wird, was ich machen soll, ja, nicht, dass ich verstehe, was ich machen soll. Und wenn dann mal eine Frage kommt, klar, muss man sie beantworten, mhm, aber für die Kunden ist ja auch das Training Teil der Freizeit und sich jetzt da noch in der Freizeit mit Wissen betanken zu lassen, das nicht, mhm, zwingend notwendig ist, fuck, für was?
Ja.
Und dann eben Gesprächsthemen zu haben, wo man ein bisschen was beitragen kann, macht definitiv Sinn. Ich hatte einen welchen Kunden, der Pilot war für Privatjets und der,
okay,
der ganz groß im Thema Wein und Essen unterwegs war,
ja,
aufgrund von was, dann hast du was, mit dem du mit den Kunden reden kannst. Ja. Und so waren da relativ schnell gute Bindungen da, wo dann auch relativ dann einfach eingeladen wurde, auch mal zum Dinner, so, hey, hat man hier und da mal so, ah, Frühstück, ich habe da ein neues Rezept, ich mache puschiere das Ei so, ah, hier und da. Und dann auf einmal war es, hey, heute Abend hast du Bock im Hotel, ich gehe Abendessen, komm mit.
Ja.
Und so hast du da auch relativ schnell dann eine Bindung zu den Gästen des Flugzeugs hergestellt. Und es gab was, über das man reden kann. Gerade so Thema Essen und Wein, ja, ist gerade in dem Segment immer,
ja,
immer ein Thema, das gut ankommt.
Ja.
Und dann natürlich darüber hinaus auch Wirtschaft, Unternehmertum. In den Anfangszeiten, ich hatte einige Kunden, vor allem einen bestimmten, wenn ich Fragen hatte zu, okay, wie baue ich ein Business auf, wie, ja, mache ich das? Und dann ist da einer, und die sind ja auch, so Jungs sind dann auch so, hey, komm, ich gebe dir einen Rat, so, was ist die Frage, was ist die Herausforderung? Und dann sind solche auch sehr großzügig mit ihrem Rat. Und wenn dann einer kommt, der ein Unternehmen hat, das 20 Millionen Umsatz macht,
ja,
und ne, der hat dann nicht nur die theoretische Expertise, sondern hat auch die praktische Erfahrung,
ja,
wie sowas funktioniert. Und ich habe mehr von einzelnen Kunden gelernt über Business, als alle Businessbücher, die ich gelernt habe.
100%.
Und trotzdem müssen diese Businessbücher gelesen werden, um eine Grundstruktur zu bekommen an Prinzipien, Methoden, Herangehensweisen.
Genau.
Aber diese einzelnen, das, was jemand, der seit 20, 30 Jahren erfolgreicher Unternehmer ist, was der an Info auf seiner Festplatte abgespeichert, ja, hat, das kann kein Buch vermitteln.
Das ist Gold wert für jeden Zuhörer, der das gerade hört und eigentlich Trainer werden will. Das, was du gerade gesagt hast, ist Gold wert. Du musst diese Bücher lesen, um zu lernen oder um zu verstehen, wie die Sprache funktioniert, um diese Kommunikationsbarriere aufzubrechen, um Begrifflichkeiten zu verwenden und auch zu verstehen, die du anbringst oder die dein Gegenüber dir erklärt. Du musst die Sprache sprechen und dann kannst du anfangen, konkrete Fragen zu stellen. Ich glaube, ich war mit, das ist jetzt blöd, das über mich selber zu sagen, aber ich glaube, ich war mit 28, was sowas angeht, deutlich weiter als viele meiner Freunde. Gut, ein paar Freunde von mir haben auch sehr erfolgreiche Eltern gehabt und da war das dann schon so ein bisschen der Familie. Ich jetzt nicht so, aber ich glaube, ich war da viel, viel weiter, weil ich mich durch meine Kunden weiterentwickelt habe. Wenn du gute Fragen stellst und bereit bist zuzuhören, das ist nämlich auch eine Sache, dann kannst du ganz viel daraus ziehen. Es ist für mich teurer, wenn ich einen Termin beim Steuerberater buche, als wenn ich den Steuerberater, ja, frage, der bei mir ist. Ja? Ja. Es geht nicht darum, dass ich den aussauge, weil die Stunde gehört ihm, aber, ja, mal ab und zu eine kleine Frage, hilft mir, hilft dir. Ich bin bei einer Steuerberaterin und ich hab viele Steuerberater bei mir als Kunden und einer, der ist Weltklasse, bester Mann. Und ich würde eigentlich auch gerne mit meinem Mandat zu ihm wechseln. Tue ich aber nicht, weil ich mit meiner Steuerberaterin auch zufrieden bin. Aber dann denke ich, sage ich manchmal, nennen wir ihn Max Mustermann, sag ich, Max, ich würde so gern zu dir wechseln. Dann sagt er, ist kein Problem. Stell mir alle Fragen, die du hast. Du kannst mich jetzt halt anrufen. Ich mache das kostenlos. Und das ist, dadurch lernst du und wächst du. Ja, und ich habe ganz viele Unternehmer und die haben mir, jetzt hatte ich zum Beispiel, fand ich auch ganz gut, den Gedanken, ich habe einen Kunden, der ist im Immobilienbereich sehr erfolgreich und der hat mir gesagt, es gibt Branchen, da verkauft man hauptsächlich Informationen. So, ich versuche es jetzt mal so objektiv zu halten. Was ist das Gegenteil von Informationstransparenz, Wolfgang? Hast du eine Idee?
Informationsverwirrung.
Ja, Falschinformation. Und ich fand diesen Gedanken krass, weil meine Antwort war, Undurchsichtigkeit. Also, dass man nicht weiß, welche Information. Er sagt, Falschinformation ist das Gegenteil. Und das sind Gedankengänge, die bringen dich auch irgendwie weiter, die challengen dich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so auf den Punkt bringe, was ich sagen will. Und es ist wichtig, die Bücher zu lesen, aber die Gespräche mit den Leuten, die bringen dich wirklich weiter. Was war das erste Buch, was du gelesen hast in der Richtung? Persönlichkeitsentwicklung, Wirtschaft?
Boah, das ist eine gute Frage.
Was war das beste Buch, was du gelesen hast für Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft?
Also, The Everything Store, die Geschichte von Jeff Bezos, war definitiv eins in den letzten Jahren, das mich mit am meisten begeistert hat.
Echt? Krass.
Ja, das war schon, das Thema E-Commerce ist ja so groß.
Ja.
Unternehmerisch ist das ein Riesenthema. Ja. Aber definitiv eins, das auf mich Wahnsinnseindruck gemacht hat, war More Money Than God.
Ja, dickes
Buch,
Titel.
Dickes Buch, der ist auch ein Kunde von mir. Er war leider nur einige Monate bei mir. Banker, Vorstand Frankfurt, und er hatte einen Job hier außerhalb von Stuttgart und hat dann quasi Besuche bei diesem Job immer verbunden mit Training bei mir. Mhm. Da kam er einige Monate und es waren eine der interessantesten Gespräche und eines der Bücher, wo er gesagt hat, hey, wenn du Banken verstehen willst, lies More Money Than God, was im Endeffekt die Geschichte ist, über wie das ganze Trading, Investmentbanking, Hedgefonds, wie das Ganze angefangen hat.
Schreib mir jetzt in dem Moment auf.
Es waren so Dinger, wo sie quasi Optionen auf Kaffeebohnen verkauft haben.
Ja.
Und dann, um das einzuschätzen, Leute hingeschickt haben auf die Plantagen vor der Ernte, um abzuschätzen, wie gut wird die Ernte. Und dann quasi Optionsscheine zu verkaufen und so am Ende vom Tag quasi mehr Kohle zu machen. So hat es ja ein bisschen angefangen mit so Commodities. Und dann hin bis natürlich diese 90er Jahre, diese Hedgefonds mit quasi Aktien zu shorten.
Mhm. Ja.
Und bis hin zu natürlich den Investmentbanken, wie es jetzt geht, mit natürlich auch wieder vielen interessanten Geschichten unterwegs, über so Größen wie Paulson oder George Soros, wo du natürlich dann auch natürlich Zahlen hast, die, ne, zum Beispiel George Soros hat in ein paar hundert Quadratmetern Büro mit 200 Mitarbeitern 20 Milliarden Dollar verwaltet.
Boah.
George Soros hat gegen den britischen Pfund gewettet und hat fast die englische Wirtschaft zum Fall gebracht. Moralische und ethische Hintergründe brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber die Grundidee quasi, ja, er hat darauf gewettet, dass der Pfund einen Wert verliert und hat dann im Endeffekt zur Hälfte mit Glück und zur anderen Hälfte mit Verstand dafür gesorgt, dass da tatsächlich der britische Pfund massiv an Wert verloren hat und hat so Milliarden an Profit gemacht. Ja. Unabhängig von der moralischen, ethischen, ist es natürlich allein nur dieses Rangehen. Ich bin ein großer Freund von Effizienz. Wir hatten es auch vorher schon zu dem Thema, groß ist nicht besser, besser ist besser.
Mhm.
Der hat in ein paar hundert Quadratmeter, ich glaube, es waren 300 Quadratmeter, 400 Quadratmeter, aber insgesamt 200 Mitarbeiter, hat er 20 Milliarden. Na, es waren 200 Quadratmeter Büro und 40 Mitarbeiter, so rum war es, glaube ich. Es war auf jeden Fall ein winziges Büro mit wenigen Mitarbeitern, 20 Milliarden Umsatz.
Wahnsinn,
ne? Ich habe es dann runtergerechnet, seinen besten Jahre hatte er so um die 17% Rendite, hat 20% der Rendite genommen plus 2% der Verwaltungsfee. Ich habe es hochgerechnet, er hat pro Mitarbeiter um die 300 Millionen in einem Jahr verdient.
Wahnsinn, boah, unfassbar.
Das ist natürlich aus Sicht des Unternehmertums, was Effizienz angeht, also ich kenne kein anderes Businessmodell, das so effizient war. Wie jedes Businessmodell hat sowas natürlich seine Verfallsdatum.
Mhm. Du warst hier in den Räumlichkeiten mit 5 Leuten max drin, oder? Als Trainer?
Personal Training, 3 Trainer, 3 Kunden. Gruppentraining, 8 Personen gleichzeitig.
Krass.
Ja. Modul 1 trainieren da drin 30 Leute, ohne dass sich jemand auf dem Fuß rumsteht. Du warst bei Modul 1.
Absolut. Also ich war wirklich überrascht, dass sich niemand auf dem Weg... Also
ist nur eine Frage von Planung.
Ja.
Wir haben 85 Quadratmeter Trainingsfläche, 30 Leute trainieren gleichzeitig. Ja. Und es läuft mit Pausenzeiten, es läuft mit Fluss. Es ist nur eine Frage von Planung. Also ich könnte auch Gruppentraining, ich habe mehrere Jahre Gruppentraining angeboten, 8 Leute gleichzeitig. Also es wären auch mit 12 gegangen.
Ja.
Es ist immer eine Frage von was willst du, ist mehr besser. Ja. Auf jeden Fall, büchertechnisch, More Money Than God war definitiv eins, das einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Schwieriges Buch, für einen Einsteiger geeignet oder...
Ja, es ist nichts, was einfach zu lesen ist. Okay. Deswegen, ich glaube, wurde auch kein New York Times Bestseller oder so. Das ist mehr so was, würde ich Kapitel für Kapitel lesen würde. Hat auch relativ viele Seiten.
Ich glaube, mein allererstes Buch, an das ich mich erinnere, war Bodo Schäfer, die 10 Sätze der Gewinner oder so. Kennst du das?
Bodo Schäfer habe ich schon mal gehört.
Ja.
Aber ich, ja.
Ich glaube, der ist so.
Ich kann mich noch an eins der ersten Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Harv T. Ecker.
Nee,
kenn ich. Das war der Autor. Das war wahrscheinlich eines der ersten oder wenn nicht sogar das erste, das ich gelesen habe, circa 2007.
Ja.
Und das war auch nämlich, deswegen komme ich drauf, das war auch irgendwie The 12 Laws of the Most Successful oder so. Ja. Genau, so ein Titel hatte das.
Aber das ist auch, finde ich, gut, um einzusteigen.
Ja, es war.
Weil, wenn du direkt zum Beispiel Anthony Robbins, das Anthony Robbins Power-Prinzip liest, dann denkst du dir die ganze Zeit, hä, was ist das für ein esoterischer Scheiß? Also, wenn du vorher nicht schon mal dich an diese Sprache oder so gewöhnt hast. Und gerade ist mir eingefallen, ich erinnere mich ja ein Learning, wo ich gedacht habe, ah, okay, stimmt. Und zwar hatte Bodo Schäfer damals irgendwie gesagt, der hätte dieses Beispiel gebracht mit dem Frosch und dem Kochtopf. Kennst du das?
Nee.
Wie du Leute langsam peu à peu an irgendwas gewöhnst. Wenn du einen Kochtopf hast und du wirfst das Wasser kocht und du wirfst einen lebendigen Frosch rein, springt er raus, weil das Wasser viel zu heiß ist. Setzt du ihn aber in kaltes Wasser und erhitzt es langsam, bleibt er sitzen und die Temperatur steigt langsam an und verkocht. Ja, eigentlich jetzt eine traurige Geschichte.
Ja.
Das Learning ist, wenn du Leute langsam und peu à peu an etwas gewöhnst, funktioniert es häufig viel besser, als wenn du sie einfach, wenn du die Situation von heute auf morgen brutal änderst. Hat mir zum Beispiel relativ viel gebracht, weil ich dieses Beispiel in vielen Situationen angewendet habe. Ich hatte Typen, die kamen und haben gesagt, hier, pass auf, ich will jetzt 5 Wochen Beachbody, 5-mal die Woche richtig Vollgas geben. Und den Leuten habe ich dann, ich hätte den jetzt 25 Stunden verkaufen können in meiner Anfangszeit, und habe gesagt, pass auf, wofür? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Was willst du damit bezwecken? Das packst du gar nicht, dieses Volumen von heute auf morgen. Lass uns doch lieber gucken, dass du irgendwie 2-mal die Woche kommst und das für ein halbes Jahr. Und wenn du dann richtig Bock hast, mache ich mit dir auch mal ein intensives Programm. Und das sind Kunden, die habe ich heute noch, weil ich sie langsam an Volumen gewöhnt habe und das peu à peu beigehalten habe, anstatt sie ins heiße Wasser zu werfen. Und das sind dann jetzt... Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner, ist jetzt kein Buch mit mega tiefem Inhalt, aber ich habe auch da immer so kleine Learnings rausgezogen.
Bei so Persönlichkeitsentwicklungsbüchern ist es oftmals mehr wichtig, dass so Denkanstöße sind.
Ja.
Und dass du dann selber dir Gedanken machst, selber schaust, okay, wo hat sowas Platz in meinem Alltag, wo kann ich sowas anwenden?
Ja.
Und sich dann so mehr Anregung als...
Also,
so war auch für mich oftmals, wenn ich so Bücher gelesen habe, hat es Gedankengänge angeregt, die dann zu Schlüssen geführt haben.
Ich hatte Bücher, die konnte ich nicht vorm Schlafengehen lesen, weil die Gedankengänge losgetreten haben, wo ich nicht mehr schlafen konnte. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, klar.
Ich hab eine kleine Bibliothek an Büchern, die ich immer noch nicht gelesen habe. Zum Beispiel jetzt auch das Jeff Bezos Buch habe ich im Urlaub fertig gelesen. Weil wenn ich sowas am Abend lese und wenn es nur 10 Seiten sind, dann komme ich in Gedankenspiralen, wo ich nicht mehr rauskomme. Dann kann ich nicht schlafen. Ich schlafe da nicht ein. Ich bin dann die ganze Zeit am Weiterdenken. Hast du das auch?
Ja, definitiv.
Ja? Das sind Bücher, die kann ich mir
dann... Das merke ich relativ schnell. Dann, wenn ich sobald ich merke, okay, heute ist, ne, stehe ich auf, hole iPad, Apple Pen und dann mache ich Notizen.
Ja.
Mache ich Notizen, dann mache ich so lange Notizen zu meinen Gedanken, bis ich müde werde und dann gehe ich pennen.
Mhm.
Und wenn es dann alles auf Papier ist, dann werde ich müde und kann pennen und dann weiß ich am nächsten Tag, okay, das ist alles da, bevor du dann quasi so eine Spirale bekommst und dann oftmals auch den gleichen Gedanken 3-mal durchgehst
ja.
Und dann so, okay, daran muss ich jetzt dran denken.
Ja.
Ich schreibe sofort auf und dann...
Krass, ich habe es mittlerweile gecuttet. Ich mache das gar nicht mehr, ich mache es nur im Urlaub. Im Urlaub oder am Wochenende.
Da schläfst du eh nur 4 Stunden.
Ja. Ja, das ist das Problem. Wir lernen uns mittlerweile zu gut kennen. Was ist... weil dieses Buch hier liegt, soll ich den Titel sagen oder nicht?
Kannst du sagen.
Also Psychologie der Massen heißt es. Hast du es gelesen?
Nein.
Okay. Wirst du es lesen?
Ja.
Okay, ich glaube, ich werde es auch lesen. Also der Klammtext ist nicht schlecht. Dass du eben von Schwarmintelligenz geredet gehabt, oder vorab? Nee, nicht von was hast du gesagt?
Schwarmdummheit.
Schwarmdummheit. Ich habe
genau andersrum.
Ja, ich habe ein Beispiel für Schwarmdummheit, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammenbekomme. Ja. Ich versuch's mal. Und zwar hat man mal ein Experiment gemacht mit 5 Affen. Es war in einem Raum, da war eine Leiter. Und auf dieser Leiter stand irgendeine Schale mit Bananen. Und man hat 5 Affen eingesperrt. Und wenn ein Affe hochgegangen ist und wollte sich diese Banane holen, dann wurden alle anderen Affen drumherum bestraft. Und zwar mit kaltem Wasser. Wenn dann ein Affe hochgegangen ist, das haben die dann 2-3 Mal gemacht, wurden alle anderen bestraft. Und das Learning von den Affen war, da darf keiner hoch. Wenn da einer hochgeht, kriegen wir alle Ärger. Also haben sie den Affen, der hoch wollte, immer wieder verhindert, dass er da hochgeht. Jetzt wurde mit der Zeit peu à peu ein Affe rausgenommen, ja, und durch einen neuen ersetzt. Der neue Affe kam rein und was hat der neue Affe gemacht, der noch nichts hatte? Wollte die Banane haben. Was haben die anderen Affen gemacht? Ihn abgehalten. Mit der Zeit hat man alle Affen ausgetauscht. Es war also kein Affe mehr aus der Anfangsgruppe in diesem Raum. Das heißt, niemand wusste, was passiert. Es war kein Affe mehr da, der wusste, dass die anderen bestraft werden. Aber allen war klar, da darf ich nicht hoch. Verstehst du, was ich meine? Komplette Schwarmdummheit. Also, oder Schwarmintelligenz. Es war klar, ich darf da nicht hoch, aber niemand wusste, was passiert. Das war einfach schon immer so. Es ist schon immer so gewesen. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel. Vor allem für dieses Sachen zu akzeptieren, die halt schon immer so waren. Ja? Oder nichts anderes zu machen. Da sind wir genau wieder bei dem Thema eigentlich vom Laktattest. Warum machen wir einen Laktattest? Weil das schon immer so gemacht wurde.
Muss man machen, ist wichtig.
Genau.
Trainingssteuerung.
Da fragt keiner, warum ich nicht hoch auf die Leiter darf, sondern es ist einfach klar, ich darf nicht auf die Leiter. Wahnsinn. Was eine Brücke, oder? Zu der ersten Folge Podcast.
Einer macht's, zweiter macht's. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wenn du in irgendeine Touri-Destination fliegst und dann im Flughafen aus dem Flieger aufgehst und es geht Richtung Gepäckrand. Mhm. Und am Anfang, wenn man sich's anschaut, die meisten, die zu Beginn ans Gepäckrand kommen, stehen so 2-3 Meter entfernt. Mhm. Was aus meiner Sicht auch die logischste Lösung ist. Denn wenn alle so weit wegstehen, dann siehst du deutlich besser den Koffer, läufst 3 Schritte nach vorne und nimmst deinen Koffer. Was passiert, je mehr Leute kommen?
Jeder geht näher ran.
Fuck ja. Und am Ende vom Tag ist 10 Zentimeter von diesem Gepäckband weg, eine Wand von Menschen, wo du nicht durchsehen kannst, und über die Hälfte der Leute hat keinen Blick auf das Gepäckband und kommt auch nicht leicht ans Gepäck, wo du dann nicht durchrempeln musst.
Verstehe ich so nicht, das Problem, Wolfgang. Ich hatte noch nie den Fall, dass ich das Gepäckband nicht gesehen habe. Ja, Wahnsinn, ne?
Wo alle dann da vorne stehen, ich denke, hey, einfach alle 1,5-2 Meter zurück und dann sehen alle, dann kommen alle einfach ins Band. Aber sobald der Erste vorne an diesem Band steht, ist direkt der Nächste, direkt der Nächste, direkt der Nächste.
Das ist schon krass. So Schwarmintelligenz ist schon hart. Ja, Wahnsinn. Wie auch Paniken und so ausbrechen. Es gibt gar keinen Grund, aber irgendwie alle rennen weg, dann renne ich auch.
Ja. Geisterstau auf der Autobahn.
Geisterstau?
Wo du denkst, okay, was ist hier los?
Aber ich dachte, das entsteht das nicht durch die Aufsummierung der Bremskräfte?
Ja, aber warum wird gebremst? Panik.
Ah, okay.
Wenn Leute unnötigerweise bremsen, summiert sich das und auf einmal hast du fast Stillstand, obwohl vorne eigentlich nichts ist, was behindert.
Ah ja, okay. Ich bin einmal die Podcast-Folge ist Vogelwild, es geht um alles und nichts, ne? Ich bin einmal Blablacar nach München gefahren, da war ich noch deutlich jünger. Und da war ein Kerl dabei, der... Was
ist Blablacar?
Das ist sowas wie... wenn du nach Stuttgart fährst, wenn du nach München fährst, sagst du hier, genau, mit Fahrzentrale. Und dann war da ein Student, der hat irgendwie Straßenverkehrsbau studiert. Und der hat mir erklärt, wusstest du das zum Beispiel, dass es einen Grund hat, dass unsere Autobahnen nicht kerzengerade sind? Sondern man hätte die Autobahn auch kerzengerade ziehen können, aber man hat herausgefunden, dann gibt es viel mehr Unfälle, als wenn du Kurven hast, weil die Leute unkonzentriert sind. Deswegen hat man immer Kurven eingebaut, dass du was zu tun hast. Fand ich auch krass. War mir vorher noch nie bewusst.
Es gibt ganz wenige Länder auf der Welt, wo es okay ist, Alkohol zu trinken und Auto zu fahren.
Mhm. Ja.
Eins davon ist die Dominikanische Republik.
Mhm.
Als ich das erste Mal dort war, war eines der ersten Dinge so, Drink and Drive ist hier überhaupt kein Problem.
So viel du willst.
Ja.
Es ist top.
Ja. Es gibt, schräg gegenüber von dem Hotel, wo ich war, gibt es sogar eine Drive-in-Bar. So
nicht
ein kleines Bütchen mit so einer Straße, von der Straße weg. Da kannst du ja nicht nirgends hinsetzen. Du fährst mit deinem Auto rein.
Mhm.
Du kriegst dann da dein Getränk und fährst dann wieder raus und parkst dich dann irgendwo an der Straße. Ist auch Freitag, Samstagabend, ist ein Auto nach dem anderen an der Straße, alle trinken. Alkohol am Steuer ist vollkommen in Ordnung und die haben nicht mehr Unfälle. Auch grundsätzlich Autofahren dort, du bist ständig auf 180. Du bist ständig am Gucken, weil du weißt, jeden Moment kann einer ausscheren oder jeden.
Sind alle besoffen hier. Ja.
Also es ist unabhängig vom Alkohol, Autofahren dort eigentlich eine Katastrophe. Und teilweise bin ich dann schon im Auto als Beifahrer gesessen und dachte, fuck, okay, was jetzt? Und dann habe ich hier Unfälle hier. Und dann gemeint, nachdem ich ein paar Tage dort war, ich habe keinen einzigen Unfall gesehen.
Ja.
Und dann sagt er, ist normal. Wenn du in anderen Ländern Auto fährst, das geht nur geradeaus, du erwartest nichts groß, du pennst halber.
Ja.
Und wenn dann mal was passiert.
Bist du überfordert.
Genau. Ja. Dann passiert der Unfall. Hier, wenn du Auto fährst, bist du on it.
Mhm.
Du musst aufpassen, denn du weißt, hier kann irgendwas passieren. Mhm. Und Unfallstatistik ist nicht höher.
Ja, also klingt absolut logisch. Wahnsinn, krass.
Drink and drive in a dorm up. Es hat ein paar Besuche gedauert, bis ich dann irgendwann, also Geschwindigkeitsbegrenzungen werden grundsätzlich nicht einhalten, aber es gibt dann halt so Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ne?
Ja.
Und irgendwann war ich dann so halt, okay, wir fahren ständig zu schnell. Wird hier, gibt es sowas wie Speed Trap, Radarkontrollen, wird das geahndet von der Polizei? Nee. Nicht so wie jetzt. Ja, gibt's gar nicht. Also niemand misst Geschwindigkeit auf der Straße. Es gibt quasi Geschwindigkeitsbegrenzungen, hier darfst du nur 40 fahren, aber es wird nicht gemessen und auch nicht geahndet.
Krass. Wahnsinn. Wieso warst du so oft in der Dominikanischen Republik? Du unterrichtest da, oder?
Ja, ich habe ein paar Seminare dort gegeben. Ein guter Freund von mir hat ein Gym dort. Und,
Stimmt. Habe ich doch jetzt auch auf Insta viel gesehen. Da warst du viel, ne?
Juan Carlos. Und da habe ich jetzt einige Seminare. Ich war das erste Mal dort. Ich habe ein Seminar in Florida gegeben. Mhm. Und auf dem Heimweg dachte ich, komm, Domrep, viel von seinem Gym gehört, dachte, komm, bleibst du da, war ich glaube 3 Tage, ja. Florida nach Deutschland, das ist relativ einfach zu planen, also habe ich 3 Tage, habe ihn besucht, war super und er hat gefragt, hey, willst du zurückkommen, hast du Bock, ein Seminar hier zu geben? Mhm. Und dann bin ich ein Jahr später zurückgekommen, habe da ein Seminar gegeben und dann hat es mir ganz gut gefallen, Essensqualität ist Wahnsinn, ja, Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, die Qualität, du hast da Avocados, die so groß sind wie eine Honigmelone. Du hast Steak, ist grundsätzlich grasgefüttert, vom Geschmack her Welten, Fisch. Ja. Lebensqualität da unten, wenn du weißt, wohin, ist sehr gut. Es ist Karibik. Ein kalter Tag ist 28 Grad, ein heißer Tag ist 32 Grad. Du fährst, der wohnt in Santo Domingo, du fährst an die Nordküste, die ist nicht sonderlich touristisch. Da hast du karibische Strände wie aus dem Katalog. Da hast du nur kleine Hotels, Essen ist sensationell, du bist direkt am Wasser, wunderschön warmes Wasser. Selbst wenn es mal regnet, die Welt geht unter, strömender Regen, Stunde später blauer Himmel, Sonnenschein.
Ich war auf Barbados mit einem Kumpel und da hatten alle Restaurants zu, weil wir sind über die Insel gefahren, haben verpeilt, dass die Restaurants zu haben. Letzte Restaurant, was offen hatte, Pizza Hut oder Burger King. Dann sind wir da hingefahren, weil wir unbedingt was essen mussten und dann war der Parkplatz von Burger King zu Ende und direkt dahinter Sandstrand und türkisblaues Wasser. Es war wie eine Postkarte. Da dachte ich so, Alter, wenn das bei uns so wäre, würden wir uns alle hinter den Burger King Parkplatz legen. Das war absurd, dieser Kontrast zwischen fantastischem Paradies und halt der normalen Stadt. Ja, Wahnsinn.
Also Lebensqualität da gut, Gym ist ausgezeichnet und ausgestattet. Und dementsprechend, ich war das letzte Mal jetzt im Februar, haben wir auch wieder ein 5-tägiges Trainingscamp gegeben, quasi Vorlesungen und dazwischen 2 Trainingseinheiten. Mhm. Und da kommen auch immer knapp 20 Teilnehmer gehabt von überall, Kanada, USA, England, Deutschland natürlich, Schweiz.
Die kommen alle hingeflogen. Ja, Türkei. Krass. Kombinieren dann quasi.
Ja, der Klassiker ist, du kommst 1-2 Tage früher, kannst dann ein bisschen außerhalb von Santo Domingo, da gibt es auch ein paar schöne Strände. Mhm. Und dann kannst du Trainingscamp und dann nochmal eine Woche in den Norden, an die Nordküste, wo du halt richtig Karibik hast. Mhm. Ist halt ein gutes Leben.
Absolut, ja. Es gibt, wenn du ein Buch empfehlen müsstest für Training, das eine Buch, das Training, oder woran scheitert es bei den meisten Trainern? Was meinst du, müsste man
am besten? Wenn nur ein Buch über Training, würde ich Dinosaur Training von Brooks Kubik empfehlen. Ja. Ja, auf Bill Hinburns Webseite, ich glaube Super Strength Training Books oder so ist die Webseite, Bill Hinburn, der verkauft das Buch. Nicht bei Amazon, da gibt es das teilweise auch für horrende Preise.
Ja.
Direkt auf Bill Hinburn, da kostet, keine Ahnung, $15 oder so, $18. Ja. Dinosaur Training, das wäre, wenn ich nur eins empfehlen würde, wäre es das. Ein zweites, das auch sehr gut ist, auch auf Bill Hinburns Website, The Development of Physical Strength by Anthony DiTillo. Ist auch ein großartiges Buch zum Thema Krafttraining.
Ich glaube, das hast du auf sogar bei Modul 1 auf der
Literatur, empfohlenen Literaturliste.
Ja, genau, weil es kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe mir 4 Bücher oder so gekauft von dieser Literaturempfehlungsliste. Ich werde ganz oft gefragt, was ist das beste Buch in der Physiotherapie? Ich kann keins empfehlen.
Kein Buch gibt alle Antworten. Gute Bücher sind ein wichtiges Teil eines ganzen Puzzles.
Ja.
Du hast verschiedene Ansätze für verschiedene Ziele und verschiedene Personen. Ein Beispiel, wo ich auch letzte Woche einen Post auf Social Media gemacht habe, ist das Thema Westside Barbell. Westside Barbell, für die davon nie gehört haben, ist das erfolgreichste Powerlifting-Gym in der Geschichte. Es ist wahrscheinlich das stärkste Gym der Welt. Es ist in Columbus, Ohio. Das ist in der Mitte der USA, in der Mitte von nichts. Ich war vor 10 Jahren dort. Der Trainer dort, Louis Simmons ist sein Name, ist auch mittlerweile um die 60, leitet seit Westside Barbell seit den 80er Jahren. Und der Westside Barbell ist bekannt für Powerlifting und vor allem für sogenannte konjugierte Periodisierung. Mhm. Konjugierte Periodisierung ist ausgezeichnet. Was jedoch oftmals missverstanden wird, ist der Punkt, wann konjugierte Periodisierung notwendig ist für fortgeschrittene Trainierende und was fortgeschrittene Trainierende sind. Und da war mein Post war ein Screenshot von einem Slide aus dem Online-Modul C aus der Vorlesung zum Thema konjugierte Periodisierung zum Punkt, wie stark ist jemand, der bei Westside nach dem Westside-Modell mit konjugierter Periodisierung trainiert. Und die Zahlen habe ich mir nicht gemerkt, aber sind irgendwie so. Westside hat 23 Personen, die über 360 Kilo Kreuzheben und 7 Personen, die über 410 Kilo Kreuzheben. Westside hat 37 Personen, die über 350 Kilo Bankdrücken.
Boah, fuck, ey. Ja. Das ist absurd.
Westside hat 17 Jungs, die über 450 Kilo Bankdrücken. Der Punkt ist einfach, bei Westside ist es normal, dass du über 300 Kilo Bankdrückst. Es ist normal, dass du über 350 Kilo Kreuzheben machst. Es ist normal, dass du über 400 Kilo Kniebeuge machst.
Aber wie kann es sein, dass du das Gleiche drückst wie hebst?
Der Westside macht Powerlifting. Es gibt verschiedene Kategorien des Powerliftings.
Ah, okay, du meinst dann mit Anzug und mit diesem Ding. Aber das habe ich auch nie verstanden, warum?
Der Anzug sorgt für zusätzliche Spannung. Also der Anzug ist im Endeffekt
das verstehe ich.
Ist eine Form von Equipment.
Genau, aber
du
warum
sagst,
macht
wenn
man
ich
das?
Wenn ich Fußball spiele, zieh ich Stollen an. Ja. Denn dieses Equipment erlaubt mir, stabiler zu stehen und schneller zu laufen.
Ja.
Oder beim Schwimmen gab es ja kurzzeitig diese Anzüge. Oder wenn du sprintest, ziehst du Spikes an. Das macht dich deutlich schneller. Und so weiter. Es ist eine Form von Equipment, die erlaubt ist und die im Endeffekt dafür sorgt, dass du mehr Gewicht bewegen kannst.
Ich habe einen Schwimmweltmeister, den ich betreue, der hat mir mal so eine, ich habe auch wie du hier so eine Wall of Fame mit schönen Erinnerungen an Sportler, und der hatte mir so eine Profi-Adidas-Schwimmhose mit dieser High-Haut-Technologie mitgebracht. 500 Euro oder so kostet die. Und wirklich absurd, wenn du die unter den Wasserhahn hältst, die hat natürlich diesen Lotus-Effekt und es perlt ab. Und es perlt nicht nur ab, es ist fast allergisch gegen Wasser. Also wenn du das mal, es reicht schon, dass du es unter Wasser hast, um eine Idee davon zu bekommen, wie das sein muss, wenn du damit einen Kopfsprung machst. Also ich glaube, wenn du damit einen Körper machst, du flutschst durchs Wasser. Du hast wirklich keinen Wasserwiderstand und du gleitest quasi so durch. Das ist wirklich absurd. Also, aber ich finde es auch gut, dass man das dann irgendwann wieder so ein bisschen reduziert hat.
Den technologischen Fortschritt, da gibt es ja das Beispiel von Jesse Owens, der ersten erfolgreichen 100-Meter-Sprinter, der halt auf einer Aschenbahn mit Lederschuhen gelaufen ist.
Ja.
Und dann aus der Aschenbahn wurde irgendwie die Tartanbahn, aus den Lederschuhen wurden halt irgendwann die Spikes, und statt den, ich glaube, Jesse Owens ist 10-1 gelaufen, wurden halt irgendwann die
9-3-6 oder was?
Genau, 9-6 plus minus. Der technologische Fortschritt hilft hier natürlich ein bisschen. Bei Powerlifting ist halt so, es gibt unterschiedliche Regeln. Es gibt sogenanntes Raw Powerlifting. Auch das Raw ist quasi ohne Shirt. Aber auch da wieder sowas wie Gürtel erlaubt, sind Elbow Sleeves erlaubt, sind so Handgelenksschlaufen erlaubt. Zughilfen sind teilweise erlaubt, vor allem bei so Strongman-Wettkämpfen. Also die Regeln sind da recht unterschiedlich. Natürlich hilft das Bankdrückshirt. Also jemand, der 450 Kilo mit dem Bankdrückshirt drückt, drückt nicht 450 Kilo im T-Shirt.
Du drückst die ja nicht mal mit. Du drückst ja nicht mehr mit 150 Kilo mit dem Shirt, weil du kommst gar nicht runter, ne?
Genau. Das eine, wenn du ganz so Multiply-Shirts hast, wo mehrere Schichten haben, ist teilweise so, also ich kenne die Geschichte von einem, der hatte 180 Kilo auf der Hantel, der konnte die nicht komplett auf die Brust
abschließen. Ja, das habe ich auch, ich habe schon Videos schon gesehen. Du brauchst erstmal ein Gewicht, damit es überhaupt runterkommt. Und da frage ich mich dann, was hat das dann noch so mit normalem Bankdrücken zu tun? Es ist sportartspezifisch.
Es ist sportartspezifisch. Es hat nichts mit normalem Bankdrücken zu tun, es ist spezifisch in diesem Regelwerk. Ja. Ist natürlich so, wenn einer 450 Kilo mit Shirt drückt, dann drückt er auch eine ordentliche Menge.
Na klar.
Ohne Shirt, dann wird er auch um seine whatever 300 drücken.
Ja.
Ohne Shirt. Ja. Beim Kreuzheben macht dieser Anzug den kleinsten Unterschied. Beim Kreuzheben ist teilweise sogar so, dass du argumentieren kannst, es bringt gar nichts.
Ja.
Weil beim Kreuzheben beginnst du nicht mit der exzentrischen, das heißt, dieser Anzug kann sich nicht zuerst aufladen.
Ja, ja.
Sondern du beginnst mit der konzentrischen, mit dem Anheben, während bei der Bankdrücken und beim Kniebeugen du mit der exzentrischen beginnst und somit der Anzug quasi Spannung auflädt und diese Spannung wieder abgibt.
Sehr gut, ja, stimmt. Krass, habe ich mir so noch nie Gedanken gemacht.
Das heißt, wenn du da entsprechendes Equipment hast, hilft es. Aber wenn du 500 Kilo mit Anzug beugst, dann ist es natürlich nicht so, dass du ohne Anzug 120 beugst.
Ja,
sondern
du
bist, da bist du trotzdem stark.
Und was wolltest du jetzt sagen? Sorry, ich habe dich abgebracht.
Mein Punkt war einfach der, so okay, was ist fortgeschritten und wann musst du wie fortgeschrittene Systeme verwenden, und zum Beispiel Louis Simmons hat Westside Book of Methods, was eine Sammlung von Artikeln ist. Punkt. Also eine ganze Reihe von Artikeln, die er geschrieben hat, haben sie quasi als Buch zusammengepackt. Sowas anzuschauen, sowas zu lesen, ist extrem wichtig, aber es ist ein Teil eines Puzzles. Das heißt, du musst verstehen, wenn du sowas liest, das Westside-System ist extrem erfolgreich. Und das zu Recht. Diese konjugierte Periodisierung ist ein ausgezeichnetes Periodisierungsmodell. In dieser Form spezifisch für Powerlifting.
Mhm, ja.
Und spezifisch für jemand, der sehr fortgeschritten ist. Das heißt, wenn du 100 Kilo Bank drückst, ist es nicht notwendig, konjugiert zu periodisieren.
Ja.
Ja. Ganz im Gegenteil, konjugierte Periodisierung ist in der Umsetzung im Detail so komplex, dass du wahrscheinlich so verwirrt sein willst, dass du am Ende vom Tag die Hälfte nicht so machst, wie du es eigentlich machen solltest. Mhm. Das heißt, verschiedene Bücher sind verschiedene Puzzleteile. Wichtig ist zu verstehen, was ist in dem Buch, aber auch zu verstehen, was sind die Vorteile dieses Systems, was sind die Nachteile des Systems. Konjugierte Periodisierung, du musst sehr, sehr gut gecoacht werden, am besten jede Trainingseinheit. Das ist nicht selbsterklärend.
Ja.
Das ist so detailliert, du brauchst Coaching auf höchstem Niveau. Und dann natürlich die idealen Szenarien. Mhm. Beispiel jetzt Westside für Powerlifting, das heißt zum Aufbau von Maximalkraft oder zum Aufbau von mehr Kniebeuge, mehr Bankdrücken, mehr Kreuzheben. In einem sehr fortgeschrittenen Szenario für sehr fortgeschrittene Trainierende unter diesen Umständen. Bei Westside, wer sich damit auseinandersetzt, da kommt relativ schnell raus, trainierst 4 Workouts die Woche. Nein. Es sind 4 Langhantel-Workouts die Woche. Und dann hast du noch einen Berg extra Workouts, sodass es ganz schnell 10, 12, 15 Trainingseinheiten die Woche sind. Was natürlich Sinn macht.
Ja.
Auf höchstem Niveau.
Ja, ich soll gerade sagen.
Aber was natürlich für die absolute Mehrheit der Trainierenden
gar nicht zu bewerkstelligen ist.
Nein, es funktioniert.
Wie viele Körper packen das?
Wie viele Körper packen das? Punkt 1, du trainierst dich natürlich hoch.
Ja, ja, klar. Und
Punkt Nummer 2 sind Prioritäten. Ein weiteres Thema ist so dieses Thema Gymnastic Training, Gymnastics Strength Training. So wie baue ich quasi einen muskulösen, starken Körper in allererster Linie mit Training an Ringen auf? Mhm. Funktioniert das? Ja. Mal dazu was zu lesen, empfehle ich. Ja? Ringe sind großartige Tools zum
so Ido-Portal-mäßig schon.
Ido-Portal-mäßig. Ja. Ido-Portal ist der Posterboy für diese Gymnastic Strength Training Geschichte. Aber auch damit.
Capoeira und.
Es ist ein Puzzleteil. Was ist der größte Nachteil dieses Trainings?
Ne, dass der limitierende Faktor dein Körpergewicht ist.
Körpergewicht ist ein, also Progression,
genau.
Ist ein großes Thema. Aber noch größer ist das Thema Zeitinvest.
Ja.
Ich kenne einige, die auch mit Ido-Portal persönlich gearbeitet haben. Ja. Und dass er überhaupt mit dir arbeitet, reden wir von irgendwo 4 bis 6 Stunden am Tag, ja. 5 bis 6 Tage die Woche. Mhm. Wenn du nicht bereit bist, so viel zu trainieren, dann arbeitet er gar nicht mit dir.
Ja.
Weil dann das System nicht funktionieren wird. Mhm. Das System ist ausgezeichnet, aber es ist halt auch nur ein Teil, ein Puzzleteil eines Ganzes für ein sehr bestimmtes Ziel mit sehr bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Ja. Das heißt, Gymnastic Strength Training, ich bin ein Riesenfan.
Das ist immer so ein Ding, das guckt man sich an und denkt so, ja, das will ich auch. Ich hole mir jetzt Ringe und jetzt mal ein paar Klimmzüge dran und so, aber dahin zu kommen ist unmöglich.
Ist es möglich?
Ja, aber es ist
ein Bist du bereit, 20, 30 Stunden die Woche zu trainieren?
Ja, das stimmt.
Und wenn du es bist, Gradation, ich kenne viele, die wahnsinnig Trainingsfortschritte gemacht haben und natürlich der Übertrag von sowas.
Ja.
Wenn du bergeweise Klimmzüge und Dips an Ringe machst, dann machst du mal zum Spaß eine Runde Bankdrücken und du drückst halt schon mal richtig Gewicht, denn du hast diese Grundkraft im Oberkörper.
Das ist aber auch, fand ich auch krass, bei den Speedskatern, die ich betreue in Portugal, die machen gar kein Oberkörpertraining, oder so gut wie gar nicht, die machen ein bisschen Stabi und wenn du mit dem Bankdrücken machst, das sind Jungs, die wiegen 60 Kilo und drücken aber 95, 100 Kilo. One Repetition, ohne dass sie Bank drücken. Einfach, weil die ein sehr hohes Maximalkraft, Grundkraft vom Unterkörper haben.
Da gibt es Beispiele von Gewichthebern, die genau genommen direkt fast kein Oberkörper trainieren und dann einfach mal zum Spaß 180, 200 Kilo Bank drücken.
Krass.
Ja, aber das sind aber auch die 350 Kilo Kniebeugen.
Ja, genau.
Das sind auch die über 200 Kilo stoßen.
Ja.
Wer 240, 250 Kilo über Kopf halten kann, für den sind halt 200 Kilo horizontal vor der Brust.
Nix.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Lässt du dich coachen, krafttrainingsmäßig?
Krafttraining nicht.
Warum?
Jiu-Jitsu, ja.
Ja, klar. Weil du selber sagst, ich muss erstmal jemanden finden, der das Niveau hat, der das Know-how hat.
3 Gründe. Punkt Nummer 1, meine Zielsetzung.
Ja.
Meine Zielsetzung im Krafttraining ist nicht so, als dass Coaching notwendig wäre.
Okay.
Meine Zielsetzung im Jiu-Jitsu ist so, dass Coaching notwendig ist.
Ja.
Zweite ist, grundsätzliche Priorität des Krafttrainings bei mir. Ich mache weiterhin Krafttraining, aber irgendwo 1-2 Mal die Woche.
Mhm.
Ich habe weiterhin noch Ziele, aber die sind relativ einfach zu bewerkstelligen. Mhm. Ich mache jedes Training Fortschritte. Wenn der Fortschritt ausbleibt, wechsle ich einen Trainingsplan. Ne? Und das Dritte ist, ich habe mir ein paar Mal Trainingspläne schreiben lassen, habe aber die Trainingspläne grundsätzlich komplett zerlegt, bevor ich sie überhaupt trainiert habe. Ja.
Bedeutet?
Also zerlegt im Sinne von...
Macht keinen Sinn.
Macht keinen Sinn.
Okay.
Macht keinen Sinn grundsätzlich und macht keinen Sinn für mich.
Das ist spannend, weil...
Lass mich das ausführen, weil natürlich sich coachen zu lassen, ist ein extrem wichtiger Teil, sich auch als Trainer weiterzuentwickeln. Mhm. Ein Ding, das ich vor 10 plus Jahren gemacht habe, als ich angefangen habe, Programme zu schreiben, ist, ich habe Programme geschrieben und habe dann diese Programme selbst versucht zu zerlegen. Ja. Also ich habe versucht, quasi mein eigenes Programm
zu falsifizieren.
Ne? Und dann zu schauen, okay, was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Und habe natürlich dann auch, keine Ahnung, wie viele Trainingsprogramme ich mittlerweile geschrieben habe, aber ich würde sagen, weit über 20.000 Trainingsprogramme, die ich in den letzten 10 plus Jahren geschrieben habe. Und natürlich bei jedem Programm, das ich schreibe, schaue ich mir danach an, was ist vorangegangen. Mhm. Das heißt, ich habe relativ volle Festplatte an Daten zum Programmdesign, zum grundsätzlichen Fortschritt und natürlich auch zum Fortschritt bei spezifischen Typen. Mhm. Ja. Das heißt, an dem Punkt, wenn ich mir ein Programm anschaue und irgendwie sehe, das ist deutlich viel zu viel Volumen für mich, ich weiß, da brenne ich aus nach 2 Einheiten, dann brauche ich das gar nicht trainieren. Mhm. Basierend auf quasi die Erfahrung, die ich grundsätzlich im Programmdesign gesammelt habe, basierend auf dieses Spiels, meine eigenen Programme zu versuchen zu falsifizieren, zu kritisieren, zu gucken, okay, wie sind Lücken, unter welchen Umständen klappt sowas, unter welchen Umständen klappt sowas nicht. Und dann die Zielsetzung, das oberste Thema. So war für mich jemand, dass mich jemand anleitet im Krafttraining, an dem Punkt, an dem es für mich sehr wichtig gewesen wäre, gab es das noch nicht oder war die Option noch nicht in dem Maße da. Ja. Und dann zum späteren Zeitpunkt, als ich dann ein bisschen in Anspruch genommen habe von ein paar Leuten, waren das immer so Programme, wo ich mir angeschaut habe, dachte, das ist nicht. Teilweise auch mal eine Einheit trainiert, dann fuck, nach einer Einheit war ich dann komplett.
Ich hätte auch gar keinen Bock, dich zu trainieren, Wolfgang.
Bist du denn so wenig kritikfähig?
Nein. aber das ist krass, weil in der Therapie ist es so, also im Krafttraining ist es ja, eigentlich kannst du die Fibel ja einstampfen. Also es gibt ja keine massive Neuerung, die nicht schon vor 100 Jahren da war und funktioniert hat. Oder sagen wir vor 20 Jahren.
Protein-Puddings,
genau. Hat bis jetzt keiner gemacht, man fragt sich auch warum. Aber merkst du, ist ja auch, Protein wird immer mit positiv assoziiert. Protein super, Kohlenhydrat schlecht. Ja. Und so funktioniert das simpelste Marketing. Aber was ich mich frage, als Therapeut bist du immer gezwungen, dich weiterzubilden. Du hast immer dieses, okay, jetzt ich probiere mal das, ich beschäftige mich damit. Ich beschäftige mich mit sau vielen Sachen, aber am Ende des Tages ist meine Arbeit sehr, 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 der Kern ist sehr spezifisch. Und wenn du bei mir zuguckst, wirst du auch feststellen, dass 70% oder 80%, eigentlich so 80-20, ne? 80% meiner Arbeit ist eigentlich immer das Gleiche, was ich mache.
Basics first.
Ne? Letztens hatte ich eine Patientin, die hat mein Kollege behandelt, Jonas, und die hat mir dann, danach habe ich sie nochmal auf dem Flur getroffen, da hat sie mir erzählt, sie hat einen Gehörsturz. Und dann habe ich gesagt, okay, komm nochmal mit rein, ist ein Fall außerhalb der Reihe, sowas mag ich auch. Und da hat man festgestellt, okay, das gesamte Ohr war verbacken. Also diese ganze fasziale Struktur war verbacken. Du konntest es überhaupt nicht bewegen. Und dann habe ich das kurz korrigiert und danach war es deutlich besser. Und das sind so, wo auch mein Kollege Jonas dann sagt, der war dann 2 Tage so, Alter, das mit dem Ohr, mega. Und die Patienten auch, ey, mir geht's viel besser, krass, wie der Druck jetzt weg ist. Und Gehörsturz hatte sich, weiß nicht, ob ich gesagt hatte. Und da habe ich dann gedacht, ey, 80% meiner Arbeit ist eigentlich ziemlich gleich. Ja, aber es sind dann die kleinen Ausreißer, die es besonders machen. Für diese Ausreißer lohnt es sich, rechts und links zu gucken, aber meinen groben Fahrplan habe ich. Da passiert zwar immer noch was, ja, und man hinterfragt oder versucht auch, wie du selber sagst, die eigene Arbeit und das eigene Konzept zu falsifizieren und lässt Raum für Neuerungen, aber diese 80% sind eigentlich gesetzt. Und für die 20%, da guckt man eigentlich mehr, was kann man tun, was kann man machen. Ja. Deswegen, für dich im Krafttraining hätte mich jetzt interessiert, ob du dich noch coachen lässt, weil das, was du tust, funktioniert brutal gut. Das hast du 1000-mal bewiesen an 100 Millionen Kunden, an dir selber. Du weißt, es funktioniert. Lohnt sich das dann noch wirklich viel rechts und links zu gucken?
Ja. Yeah. Ich gucke rechts und links. Ich habe immer die Augen offen. Was gibt's so? Was gibt's da Neues?
Ja.
Ich bin immer wieder überrascht, welcher Schwachsinn beworben wird und vor allem auch, welcher Schwachsinn dann aufgenommen und weitergegeben wird, wo ich mir eigentlich denke, hey, also, du solltest eigentlich ein solches Maß an Kompetenz haben, dass du sofort siehst, dass das, was da propagiert wird, Punkt Nummer 1 nicht funktioniert, Punkt Nummer 2 schon in seiner theoretischen Grundlage kompletter Unsinn ist. So, ne?
Eigentlich, ja. Kennst du, und vielleicht ist das auch, ich glaube, von der Zeit sind wir ganz gut dabei, oder?
Ja, easy.
Vielleicht ist das auch noch so ein ganz gutes Abschlussding. Kennst du Squat Magic?
Nie gehört.
Nie gehört?
Was ist es?
Zeige ich dir gleich. googelt mal bitte alle Squat Magic Trailer oder so. Das ist ein, ich meine, ihr kennt das doch, oder? Eine Kniebeuge ist einfach eine richtig schwere Übung. Und Squat Magic hat die Lösung dafür, wie man eine Kniebeuge leichter macht. Ist so ein QVC-Produkt, so aus dem Teleshopping, mit der du eine Kniebeuge leichter machst. Und du denkst dir, das kann nicht sein, dass so ein Produkt funktioniert. Guck's dir mal an. Wir gucken es uns gleich zusammen an. Ihr googelt es mal daheim. Und dann denkst du, es kann nicht sein, dass das auch nur ein einziges Mal verkauft wird. Aber der Endkonsument, der versucht wieder diese Abkürzung zu finden. Das ist Wahnsinn. Was im Fernsehen beworben wird. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Da gibt's auf einem deutschen Sender gibt es, ich glaube, es ist im ARD, die Bewegungsdogs. Kennst du das?
Ich kenn's, weil du es regelmäßig in deinen Stories postest.
Jetzt nicht mehr, aber es gibt so viele Folgen und das ist einfach komplett falsch, was da gemacht wird. Da war ein Patient, der kam mit Schulterproblemen und da sagt der Arzt, ja, hier, dein Infraspinatus ist so schwach, du solltest die Außenrotatoren kräftigen, so was auch jetzt nicht verkehrt ist, ja, was schon auch Sinn macht, und gibt ihm aber eine Innenrotationsübung und zeigt die im Fernsehen und sagt, pass auf, die Übung musst du jetzt machen, und macht genau das Gegenteil von dem, was in der Theorie sogar eigentlich noch Hand und Fuß hatte. Und dann kommt, das Projekt Bewegungsdogs muss nach 4 Wochen spontan abgebrochen werden, weil die Schmerzen unerträglich sind. Er muss jetzt operiert werden, der Patient. Und sagst, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Fahrlässig.
Ja, und er stellt sich damit ins Fernsehen. Also eine bessere Beweislast gibt es ja eigentlich gar nicht. Wenn ich der Patient wäre, würde ich mir das nochmal angucken und würde sagen, hier, guck mal, er sagt Außenrotation ist richtig, er zeigt mir eine Innenrotation, ich mach's, hab eine OP am Hals. Schwierig, was da über Medien und Social Media überall propagiert wird.
Wahnsinn. Das Propagieren ist immer ein Punkt. Mich verwundert immer, wie viele dann trotzdem drauf springen. Und okay, jetzt mache ich das auch, das ist das Neue. Ne? Jetzt muss ich meinen Proteinshake nicht direkt nach dem Training trinken, sondern ich muss meinen Proteinshake erst 25 Minuten später trinken.
Wegen dem Fenster.
Nicht wegen dem Fenster, sondern dass das Nervensystem quasi, dass mein Parasympathikus und der Ruhezustand aktiviert wird und so mehr Protein aufgenommen wird. Wo der Punkt ist, eine der Hauptaufgaben des Proteinshakes ist, den Parasympathikus zu aktivieren.
Ja.
Da jetzt 25 Minuten zu warten.
Ah, wirklich? Okay, das wusste ich aber auch nicht. Ja. Das ist eine der Hauptaufgaben.
Eine der Hauptaufgaben von so einem Shake nach dem Training ist, das System runterzufahren und so schnellstmöglich in Parasympathikus und in Reparaturmodus zu kommen.
Ja. Ich habe jetzt auf Social Media gefunden, das habe ich auch bei mir in die Fortbildung aufgenommen, da hat auch wieder ein Social Media Held, hat eigentlich was relativ Simples erklärt, und zwar, was Konzentrik und Exzentrik ist. Ich weiß nicht, ob man es hört.
Erklärung, was ist konzentrisches Training, was ist exzentrisches Training? Konzentrisches Training sieht so aus, das Gewicht oder der Körperteil bewegt sich zum Körper hin. Also in Fachsprache sagt man kontrahiert. Exzentrisches Training bedeutet was? Vom Körper weg. Das hier. Ja? Quasi die andere Bewegung.
Bei der Kniebeuge stimmt das nicht ganz.
Das war's schon.
Das war's schon. Es stimmt auch nicht bei Wadenheben. Es stimmt bei Trizepscurls nicht. Es stimmt bei so viel nicht. Und das ist einfach... Der Typ, ich nenne jetzt auch keiner, der hat eine relativ große Social-Media-Fanbasis. Und es ist nicht nur, dass es einfach nicht stimmt, es ist einfach komplett falsch. Es ist einfach, falscher geht's nicht. Und das ist.
Ich habe es auch vor kurzem diesen Post von diesem Athletiktrainer, den du mir geschickt hast. Mit diesen, was war es, Kniebeuge mit Bändern an der Hüfte.
Der hatte
Hüfte
Bänder an der Hüfte, ja. Dann hatte der so einen...
Ich glaube, einen Kabelzug um den Oberkörper.
Kabelzug um den Oberkörper, dann hatte er einen Gewichtsgürtel, den du für Klimmzüge benutzt, hatte er umhängen, hatte da eine Scheibe dran und an der Scheibe hatte er noch Gummibänder, die das ganze System nach vorne gezogen haben.
Und ja, aus Sicht der Comedy, ich hatte dann, dass du mir das geschickt hast, ich habe erstmal gelacht. Und dann ist an 6 weitere Leute weitergeschickt.
Hast du?
und dann war ich einfach eine halbe Stunde beschäftigt. Bin ich abends auf dem Sofa gelegen. Und war ich wahrscheinlich eine Stunde beschäftigt.
Das Profil durchgeguckt.
Ein Profil durchgeguckt, das war gut. Aber dann hatte ich auch hatte sofort eine Konversation. Also jedem, den ich das geschickt habe, wir haben auch noch kurz, jedem, den ich geschickt habe, das war so, das kann nicht ernst sein. Ne? Und dann guckst du das Profil durch mit dann irgendwelchen...
Und die Kommentare.
Irgendwelches Speed-Training, wo dann in so einer Autobahnunterführung und... netter Kerl, er meint's gut.
Ja.
Das, was er da macht und was er da umsetzt, ist halt weit entfernt von der Realität, wie man stark und schnell wird.
Das Problem ist aber, dass er mehr Muskeln hat als ich und definierter aussieht als du. Und diese Street-Credibility-Visitenkarte für einfach relativ simples, wer soll mir was über Muskeln erzählen? Wolfgang und Thomas oder der? Ja, weil der Typ hat Arme. Ja, weil er halt wahrscheinlich auch Kniebeugen und Klimmzüge macht. Weiß ich nicht, viel frisst, vielleicht stofft er auch. Und am Ende sieht er natürlich nach mehr Kompetenz aus, weil er hat das ja umgesetzt. Und das ist ganz, ganz, ganz traurige Entwicklung.
Halb fragwürdig, halb fahrlässig.
Aber die Kommentare waren Weltklasse darunter.
Da stand die habe ich nicht so gelesen.
Hast du nicht gelesen?
Nee, so weit bin ich nicht gegangen. Ich habe nur die Videos angeschaut.
Gucken wir auch gleich uns nochmal an, weil die Kommentare waren so lit, bro, oder so great exercise, never seen before. So.
Okay. Und aber also viel positives Feedback hat er bekommen.
Nur positives Feedback. Ja. Und du denkst dir so, ja. Das ist ja auch so ein Ding in der Physiotherapie. Da gibt es ja auch so zwei, drei Kanäle, wo ich immer denke, bei deinen Before- und After-Transformationen, da waren viele Leute, die waren von der Statik nicht wirklich gut. Und die waren nach, bei dem Afterbild, völlig im Lot. In der Regel, die waren viel, viel, viel besser von der Statik. Augenposition, Nacken, Lendenwirbelsäule, wirklich viel besser. Und ich frage dich, und da siehst du ja diesen Spielraum, den ich dir einräume. Hey Wolfgang, was hast du therapeutisch getan? Und sagst, nichts. Okay, alles, was du mit den Leuten gemacht hast, sind Grundübungen und Krafttraining. Und dann sehe ich bei ganz vielen therapeutischen Kanälen, dass da noch ein Gummiband dazu kommt und noch ein Gummiband. Ich habe immer das Gefühl, die müssen die Therapie oder der Therapeut, der diese Kanäle besucht, echt nach einer Übung, die er noch nie gesehen hat. Um dem Kunden was zu zeigen, was er noch nie gesehen hat. Was ja dann das Problem erklärt, was er schon immer hat und nicht weggeht. Naja klar, weil er die Übung ja noch gar nicht kannte. Wie soll das Problem weg sein, wenn ich jetzt die Übung noch nicht kannte? Das scheint ja die richtige Übung zu sein. Verstehst du, was ich meine? Das ist so... Hört doch mal auf mit diesem ganzen und noch ein Gummiband und hier noch und da noch. Macht doch mal bitte die Grundlagen zuerst. Baut mal Arschmuskeln auf, baut mal Beinmuskeln auf, baut mal Oberkörpermuskeln auf und dann wird es besser. Ja.
Ich hatte vor ein paar Jahren einen Kunden, auch Gummiband und Physiotherapeut. Der macht beim Physiotherapeut wegen seiner Schulter und da hat ihm dann so mit dem Kabelzug Außenrotation gezeigt.
Na, immerhin mit dem Kabelzug.
Ja. Und dann war mein Kunde war dann so, ja, kann ich das auch mit dem Band machen? Und der Physiotherapeut, nee, Band ist ganz schlecht, Band ist ganz schlecht. Und dann lacht er und meint, zwei Jahre davor hat mir der gleiche Physiotherapeut diese Außenrotation mit Band gezeigt. Mhm. So, musst du mit dem Band machen und dann auf einmal zwei Jahre später, nee, Band auf keinen Fall, auf Band auf keinen Fall. Wo er auch recht hat, Kabelzug ist deutlich besser als das Band. Eben. Der Kraftkurve wegen Außenrotation mit Band zu trainieren ist, was Rekrutierung angeht, ziemlich Unsinn.
Ja.
Aber so, ne?
Aber da würde ich dir sogar widersprechen und würde sagen, na, immerhin hat er ja reflektiert.
Ich finde es gut.
Ach so, okay. Nee, ich hatte gerade verstanden, dass nicht. Weil das ist ja genau das Gleiche, wenn du zu mir kommst und ich sag dir, pass auf, wir dehnen jetzt den Hüftbeuger. Zwei Jahre später kommst du zu mir und ist der Hüftbeuger, den jetzt kompletter Scheiß, lassen wir weg.
Ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ganz es ist genau. Weg von diesem Gummiband. Also grundsätzlich selbst, jeder, der selbst zugibt, dass er bei irgendwas falsch liegt, Eier, Respekt. Genau. Und ist natürlich auch eine Frage von Progression. Genau. Auch ich habe noch, hier habe ich noch einen Stapel mit Trainingsprogrammen von 2007, 2008 in dem Studio, wo ich früher gearbeitet habe. Die hat mir irgendjemand mal mitgebracht, weil er in den Karteikästen noch meinen Namen gefunden hat. Ja. Aber ich jetzt teilweise durchgucke, was ich da...
Für eine Scheiße gemacht hast, oder? Sei doch mal ehrlich.
Es war besser als vieles andere, aber natürlich, wenn ich jetzt so drüber schaue, war schon so, okay, fuck, was habe ich damals trainiert?
In meiner Fortbildung, Modul 3, Grundlagen des Krafttrainings, da... habe ich auch irgendwann, also ich habe auch Theorievorlesungen, dann auch was Praktisches und in einer Theorievorlesung Trainingsplanung, Trainingssteuerung. Da gehe ich so ein bisschen meine eigene Trainingsplan-Historie, zeige ich den Leuten. Und meine ersten Trainingspläne, die ich geschrieben habe, die waren absurd, die waren wirklich klassisch. 3 Sätze, 12 Wiederholungen. Irgendwann habe ich dann...
3 Sätze, 8 bis 12, genau. 8 Übungen.
Meine nächste Progression war dann, dass ich zum Beispiel gesagt habe, 3 Sätze oder sagen wir 5 Sätze, erster Satz, 6 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 6 Wiederholungen. Zum Beispiel, dass jeder Satz eine definierte Wiederholungsanzahl hatte. Und bis die Trainingspläne dahin kommen, wo sie heute sind, dass der zu Trainierende sein Training dokumentiert, mir selber aufschreibt und weißt du, dass man es nachvollziehen kann. Das war ein riesiger Prozess. Ich habe den Leuten Pläne mitgegeben, die waren völliger Schrott heutzutage. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das finde ich ist ja auch in Ordnung. Das ist normal.
Cristiano Ronaldo konnte irgendwann auch kein Fußball spielen.
Ja, genau. Und das, diese Progression auch im eigenen Verständnis oder in der eigenen Entwicklung als Coach, als Trainer, als Therapeut, die muss stattfinden. Und wenn du nicht da sitzen kannst und über das lachen kannst, was du vor 10 Jahren gemacht hast, weil das heute vielleicht immer noch das ist, was du vor 10 Jahren gemacht hast, dann hast du ein Riesenproblem.
Progression vor Perfektion.
Ja. War ja mal, hatte ich ja mitgenommen, die habe ich lange schon nicht mehr angewendet. Also angewendet schon, aber lange nicht mehr propagiert. Ich finde den Satz super. Progression vor Perfektion. Super. Gut, Wolfgang. Thomas. Ich würde mich jetzt gern von dir zum Essen ausführen lassen. ja, nein, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist immer wieder toll, hier nach Stuttgart zu kommen, zu dir. Ich sage es in jeder Folge, aber ich meine das wirklich zu 100%. Wenn ihr Therapeuten seid und so, geht nicht zum Wolfgang, kommt zu meinen Fortbildungen. Nein, fahrt nach Stuttgart. Fahrt nach Stuttgart, nehmt den Weg auf euch. Und was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr euch unsicher seid, ob sich das wirklich lohnt, checkt einfach mal so ein Online-Seminar. Guck mal, ich habe jetzt, also das, du hast vollkommen recht, diese Online-Seminare sind echt eine richtig geile Chance, sich den Travel zu sparen, die Zeit zu sparen, die Umkosten zu sparen. Meine Online-Vorlesung.
Flexibilität, das.
Genau. Also wirklich echt cool, Online-Vorlesung und ich werde es mir auch nochmal angucken. Ich will die ganze Zeit dieses Modul machen mit der Hautfaltenmessung, weil mich der Zusammenhang mit dem Hormonhaushalt noch wirklich interessiert. Ich glaube, wer mich...
live.
Ja, genau. Hautfaltenmessung. Ich weiß, wer mich kennenlernen möchte, wollte ich gerade sagen, muss jetzt ein Hautfaltenseminar buchen, weil ich werde bestimmt auf einem der nächsten Seminare, wenn ich Zeit habe, bei dir sein.
Cool.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Wolfgang.
Thomas, war mir eine Freude.
Dankeschön.
Immer gerne wieder.
Ciao.
Ciao.